Okay, ihr habt lahme Beine und einen müden Kopf. Zu lange in Berlin ausgewesen, oder? Ich empfehle Tanzen gehen, den Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, weiß nicht, Blues oder Euphorie? Was spielt gerade bei dir so? Nach so einem Berlin-Wochenende, das ist schon auf vielen Ebenen intensiv, oder?
Ralf, grüß dich. Wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Du offensichtlich auch. Du tatsächlich, glaube ich, vielleicht ein bisschen entspannter, würde ich jetzt einfach mal annehmen, weil du, glaube ich, ein bisschen länger geschlafen hast. Dazu können wir später noch erzählen, was da so
am Sonntag... Das sind ja schon wilde Vermutungen.
Ja, was da noch am Sonntagabend noch so los war. Ich bin wirklich begeistert gewesen von dieser gesamten Woche. Waren für mich auch wahnsinnig viele Eindrücke, viele Menschen getroffen. War viel los, aber ich bin so ein bisschen im Marathon, Post-Marathon-Blues, so muss man es wahrscheinlich korrekterweise sagen, obwohl ich nicht mal Marathon gelaufen bin. Es ist irgendwie, man ist jetzt wieder zu Hause, so ein bisschen diese, vielleicht auch Anspannung, weil, ja, war einfach eine Menge Termine auch bei mir drumherum. Das fällt jetzt so ein bisschen ab. Gleichzeitig, wenn ich hier aus meinem Fenster rausblicke, es regnet, es ist sehr verhangen, es ist grau, es ist Herbst, das Jahr neigt sich dem Ende zu und man hat so ein Bomben-Event hinter sich, einfach mit Weltrekord, mit einer Menge Klasseleistungen, vor allem auch im Frauenfeld. Ich fand, das ist ein bisschen untergegangen fast, weil natürlich der Außerirdische nochmal einen Weltrekord draufgesetzt hat, Eliud Kipchoge. Auch die Frauen waren ja auf einem brutalen Niveau. Das war einfach in allen Belangen wahnsinnig beeindruckend und auch inspirierend und natürlich auch super schön, so viele begeisterte Menschen zu erleben, egal was die am Ende für eine Zeit gelaufen sind. Ich habe mich ja auch nach dem Rennen noch so im Zielbereich aufgehalten und das, was du schon oft hier auch geschildert hast, selber mal nochmal versucht aufzusaugen, aufzunehmen, diese Mischung aus verschiedensten Emotionen, die da zusammenkommen im Ziel. Natürlich einerseits Erschöpfung, bei manchen vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung, bei anderen absolute Endorphin-Overflow. Und ja, das macht ja was mit einem, auch mit mir, muss ich sagen. Man ist da ja einfach auch begeistert.
Also pass auf, ich mache jetzt mal die erste Confession, ja. Also so am Sonntag nach dem Rennen, ja, da bin ich ja noch ein bisschen durch Berlin gefahren, weil ich mich noch mit meinem besten Freund getroffen habe zum Essen. Der lebt halt in Berlin und da habe ich gedacht, vielleicht muss man doch mal einen Marathon laufen, oder?
Ralf, was?
Ich wüsste, dass du es so sagen würdest.
Also ich bin der Erste, der da natürlich sofort dahinter steht. Leute, das ist ein historischer Moment. Wir haben, ich weiß gar nicht, was haben wir für eine Folge? 100?
125.
24, wir kommen schon durcheinander. Es wird die 125, du hast natürlich vollkommen recht, Ralf. 125. Folge Bestzeit-Podcast und Ralf Scholz, wir sind zumindest so weit, Ralf Scholz schließt einen Marathonstart nicht komplett aus. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Kalender notieren. Ich kann das nur unterschreiben.
So schnell entstehen Schlagzeilen, die keine Schlagzeilen sind. Ich habe gesagt, es überkommt einen so das Gefühl, man könnte mal Marathon laufen. Ja? Das Schöne ist, Leute, er ist natürlich schon wieder vorbei.
Ja. Das Schöne ist, ich kann auch für 2023 mit Sicherheit einen Startplatz für dich organisieren.
Ja, also tatsächlich denkt man dann so, ne, wenn man da abends so durch die Stadt geht.
Ja.
Und ich bin dann mit dem Fahrrad da ja rumgefahren, also mit einem herrenlosen Damenrad. Das hat schon so einen speziellen Vibe noch, die Stadt. Ne? Da wird ja alles abgebaut, was ja eigentlich schon so, ne, in Richtung des Blues geht. Ja, aber da wird alles abgebaut, die Tribünen weg, da die Straße 17. Juli ist halt noch zu. Und ja, man kann dann auch super mit dem Fahrrad langfahren. Überall Menschen, die weder vorwärts noch rückwärts die Treppe rauf und runter kommen. Ja, das braucht man natürlich nicht, ist ja klar. Aber wer will das schon? Aber ihr habt es alle so gewollt. Ja, also ne, nochmal Applaus und Glückwunsch und alles, dass ihr es überhaupt gemacht, geschafft und gewollt habt. Aber es gibt ja auch so Dinge, die dann ins Negative schlagen, das ist ja klar. Und dann denkt man, Mensch, das ist ja also so schlimm, kann es doch eigentlich nicht sein. Wenn man sich jetzt mal ein halbes Jahr zusammenreißt und ein paar lange Läufe macht, ein bisschen schnell hier und ein bisschen langsam da. Ja, ich hatte ja mit Patrick Sang, mit dem Trainer von Eliud Kipchoge, genau über den Trainingsansatz nochmal gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den Part in der Übertragung dir vielleicht mal angehört hast. Der ist ganz spannend, den wiederhole ich hier gleich gerne nochmal für alle, die das nicht gesehen, gehört oder sonst was haben, weil das ist richtig spannend gewesen. Und am nächsten Morgen denkt man, sag mal, warst du eigentlich betrunken gestern, dass du auch nur dran gedacht hast? Ja, das geht mir übrigens tatsächlich bei Ironman-Veranstaltungen abends auch so, weil ich ja dann abends oft eine Sendung schon hinter mir habe, also eine sehr, sehr lange Sendung hinter mir habe, dann schon mal kurz einen Nap gemacht habe, was gegessen habe und dann gehst du wieder in die Stadt und dann ist das ja anders als beim Marathon, nicht Ende und abbauen, sondern dann sind da noch sehr viele Menschen unterwegs. Und dann denkst du eigentlich, also normalerweise müsste das ja drin sein. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, okay, die sind jetzt 14 Stunden Sport machend unterwegs. Und denkst du, nee, das ist doch ein bisschen zu lang. Das
ist doch ein bisschen heftig. So lange wird es ja beim Marathon nicht werden.
How do you know?
Ja, das stimmt natürlich. Es ist trotzdem, also ich habe das auch in einem Post die Tage nochmal ein bisschen verarbeitet, diese, ich glaube, ein Teil der Magie, für mich zumindest, neben der Tatsache, dass es natürlich eine historische Strecke ist und dass natürlich das auch dementsprechend von Veranstaltern heutzutage auf so einem Level, Major-Marathon-Level, auch entsprechend zelebriert wird, ist halt einfach auch diese Nähe zu, also zwischen, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber ich sage jetzt mal Profis, die damit ihr Geld verdienen und Amateuren, das heißt natürlich nicht, dass die grundsätzlich Amateure sind, da gibt es auch viele, die sehr besessen trainieren für große Ziele im Marathon, dass das einfach alles zusammen stattfindet, dass die Leute, dass man sich treffen kann, schon beim Einlaufen und klar, ich hatte jetzt dieses Mal nicht ich war nicht so nervös, ja, ich war schon auch nervös, weil ich eine Verantwortung hatte, in dem Fall für Johannes und
dann
für Haftung.
Dann geht's los, dann denkt man so, ich war nicht so nervös, und dann, ah, nee, stimmt gar nicht, ich war doch nervös.
Bisschen nervös halt, war ich vielleicht schon. Aber nicht so angespannt, wie vielleicht, wenn man weiß, man hat jetzt wirklich 3-4 Monate sehr intensiv auf diesen Tag trainiert und hofft natürlich, dass dann auch das alles so aufgeht, was man sich erhofft. So nicht. Und dann triffst du natürlich schon beim Einlaufen Leute, die einen irgendwie kennen. Man hat da vielleicht noch kurz Zeit für 2-3 Worte zum Austauschen, für ein Foto oder so noch, bevor man dann die Startnummer ans Trikot macht und tatsächlich reingeht. Aber diese Nähe ist schon besonders. Also auch als wir dann Richtung Startlinie reingeführt wurden, so 10, 15 Minuten vor Startschuss, wenn dann aus dem Block direkt hinter dem Profifeld, ich weiß nicht, was das ist, ob das A ist oder also dem ersten Startblock letzten Endes, aber wenn da schon Leute rausrufen, hey Philipp, viel Spaß gleich, das ist halt schon irgendwie, es ist irgendwie cool, also dass diese Nähe einfach da ist, das macht halt Spaß, ne? Klar, man kennt es jetzt inzwischen auch nicht mehr anders, aber und auch Bahnleichtathletik hat ihre Berechtigung. Ihr wisst noch, wie begeistert ich natürlich über die Europameisterschaften in München gesprochen habe. Aber man kann auch sich noch an ein Sportfest erinnern, wo gefühlt 10 Leute draußen standen und das gar keinen groß interessiert hat, was man da gemacht hat, weil das halt sehr entkoppelt ist. Und das ist halt beim Straßenlauf echt schön, dass das alle gemeinsam machen. Und ich glaube, auch ganz viele gemeinsame Gemütslagen man durchläuft. Egal, ob man jetzt wegen mir 2 Stunden 0-1 rennt, wie Elliot, oder jemand, der 4 Stunden 0-1 rennt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest, was ich so ein bisschen gesehen habe in der Übertragung, auch bei Elliot lief es jetzt nicht im gesamten Rennen fluffig. Also, dass er die ganze Zeit gedacht hat, der macht hier gerade einen Dauerlauf. Der Angang war ja doch knackig, da können wir auch nochmal drauf kommen. Ich hatte zwischenzeitlich bei 35, habe ich schon mal überlegt, ob es noch reicht oder nicht reicht. Ich bilde mir ein, wenn man genau seinen Laufstil kennt und auch auf die Bodenkontaktzeiten mal geachtet hat, möchte ich mal zumindest mir rausnehmen, dass man da schon gesehen hat, dass er ein bisschen am Struggeln war bei 35, weil es halt wahnsinnig schnell war und er zu dem Zeitpunkt natürlich auch alleine. Er hat das natürlich meisterhaft, wie man das von ihm gewohnt ist, hinten raus trotzdem noch mit einem riesen Vorsprung oder Zeitdifferenz zu seinem alten Weltrekord trotzdem noch durchgedrückt. Aber das ist halt das, was, glaube ich, auch jemanden verbindet, der eben 4 Stunden rennt, dass du da Phasen hast, da geht's dir gut, dann gibt's Phasen, da geht's dir nicht so gut, dann vielleicht hast du mal Seitenstechen und das alles mit dem Überqueren der Ziellinie, was dann ja schlagartig auch abfällt und in Begeisterung mündet, das verbindet halt alle gemeinsam. Genauso wie die herausragende Stimmung. Man denkt immer, das war jetzt krass. Ich denke zum Beispiel letztes Jahr, klar, war dann auch der erste größere Marathon in Deutschland zumindest, der nach der Pandemie wieder nicht mit vollen Teilnehmerzahlen, aber zumindest in einem sehr ordentlichen Rahmen, ich glaube mit 25.000 Menschen, der wieder stattfinden konnte, da dachte ich mir schon, wie geil die Stimmung an der Strecke war. Auch die Fans an der Strecke hatten richtig Lust, hier alle Läuferinnen und Läufer anzufeuern und nach vorne zu pushen. Und dieses Jahr fand ich was gefühlt noch krasser. Also auf der ersten Hälfte, die ich nur gesehen habe, ich kann jetzt nicht über die zweite Hälfte sprechen, es gab keine Stelle gefühlt, wo leer war. Ganz im Gegenteil, es gab viele Stellen, da standen die Leute in 2 Reihen, manchmal sogar in 3 Reihen an Hotspots und es war unfassbar laut. Ich habe unfassbar oft auch meinen Namen gehört. Vielen Dank an alle, die mich da auch persönlich angefeuert haben. auch wenn ich in der Pacemaker-Rolle mich dadurch ein bisschen schlechter gefühlt habe, weil ich dachte mir, ihr müsst Johannes anfeuern oder Haftom, weil die ziehen durch. Ich mache heute ja nur bis Halbmarathon. Nichtsdestotrotz habe ich mich jedes Mal gefreut, auch wenn ich da jetzt nicht, ich kann jetzt auch nicht ständig da grüßen. Ich war da natürlich auch konzentriert, so wie sich das gehört, dass wir hoffentlich dann möglichst gleichmäßiges Tempo auch anschlagen für die Jungs. Geil, einfach. Einfach ein gemeinsames, ein gigantisches gemeinsames Sportfest im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, du hast jetzt natürlich schon viele, viele Elemente angerissen, die wir sicher noch mal ein bisschen genauer uns unter die Lupe nehmen können, weil da waren auch wirklich so viele spannende Ebenen dabei, die sicher auch ein bisschen besonders waren bei diesem Mal. Da gebe ich dir total recht. Es ging ja damit los, aber wir haben ja so viel Rückmeldung, liebe Gemeinde, von euch bekommen, ja. Vorher, während, nachher.
Auf der Messe teilweise auch.
Ja, auf allen möglichen Ebenen, also sowohl in der persönlichen Begegnung als auch über Social Media, persönliche Nachrichten und so weiter und so weiter. Erstmal dafür einen Riesendank, weil also wir wissen das sehr wertzuschätzen.
Absolut.
Und das ehrt uns total. Weil das muss nicht alles immer nur positiv sein. Wir bekommen ja auch viele Anregungen und sicher auch die ein oder andere kritische Stimme. Das ist auch alles in Ordnung, weil das macht uns Spaß, uns mit dem Gesamtding auseinanderzusetzen, auch Sachen zu hinterfragen und so weiter. Alles gut. Aber unter dem Strich ist das schon Wahnsinn, wie ihr uns da supportet und uns Dinge zurückspielt und wiedergebt. Das ist toll. Das hat auch an diesem Wochenende wahnsinnig Spaß gemacht. Mein absolutes Highlight, ja, bevor wir dann zu unserem ersten Sponsor kommen, der uns weiterhelfen kann in der Gesamtlage, in der wir gerade sind. Aber mein absolutes Highlight kam gestern, nämlich in Form eines Posts auf Instagram, wo uns ein sehr netter Mensch geschrieben hat, wir hätten die Welt sexiest Stimmen. Und er würde sich wahnsinnig bei uns bedanken, weil er zum ersten Mal richtig schlafen konnte vor dem Berlin-Marathon. Da war ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen irritiert, ja, weil dass wir mit diesem Podcast als Einschlafmittel dienen, ja, als Einschlafhilfe dienen. Das war jetzt eigentlich eher so nicht unsere Intention, ne? Also, lieber Aung San, du hast uns erst ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, ja, aber dann was er dann danach geschrieben hat, war wirklich, hat mich dann wirklich, berührt, ja, weil er sagte, er hätte wahnsinnige Probleme gehabt, ganz oft eben vernünftig zu schlafen und das hat halt viele seiner Läufer einfach gestört, weil, wisst ihr selber, wenn man schlecht pennt, dann ist nicht so toll. Klar, die Nacht vorher ist ja nochmal sowieso eine spezielle Geschichte, weil dann eben, was Philipp gesagt hat, die Aufregung ja schon längst da ist und man hat halt schon einen höheren Puls, ist auch nicht so dramatisch, ja, aber er hat ja danach halt auch sein Bild von nach dem Rennen gepostet, ja, stammt eigentlich aus Indonesien und ist Bestleistung gelaufen, also Bestzeit gelaufen mit dem Bestzeit-Podcast als Einschlafhilfe. Er ist eine 3:16:03 gelaufen.
Wow.
Ja, nur mal kurz, 4:36er Schnitt ist das. Ja, das ist schon richtig gut, ja, und wir sind total happy mit ihm, dass das geklappt hat. Und wenn ihr uns oder die längeren Folgen mit uns als Einschlafhilfe nehmen wollt, go ahead. Ja, wir nehmen vor allen Dingen das Kompliment, dass wir beide eine sexy Stimme hätten, sehr gerne mit. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so dieses, ne, dieses leichte Post-Marathon-Wochenende Timbre, leicht reduzierte Timbre in der Stimme vielleicht auch hörbar
ist. Ist bei mir auf jeden Fall auch vorhanden. Also, ja, es war viel, also viele Begegnungen, man hat sehr viel gesprochen, teilweise natürlich auch mit Geräuschpegel im Hintergrund, du sowieso natürlich auch in der Übertragung, dann aber auch noch Sonntagabend nach dem Rennen auf der Berlin-Marathon-Aftershow-Party, wenn da natürlich auch dementsprechend mit Musik gute Geräuschkulisse ist. Also ich habe auf jeden Fall Montag und auch gestern schon gedacht, Heiserkeit ist es nicht, aber es hört sich schon so ein bisschen, man hat so eine leicht versoffene Stimme, ich weiß auch nicht. Und es ist wirklich so, mir geht das, also ich kann da gar nicht, ich versuche mir das manchmal mich reinzuversetzen in Künstler. Jetzt gehen wir mal so in die Richtung Rockstar oder was auch immer, die Konzerttouren spielen oder sowas. Für die muss es doch auch da sehe ich mich jetzt zwar so gar nicht, ich bin jetzt auch nicht mal selber einen Marathon gelaufen, aber es waren natürlich auch sehr viele Termine, sehr viele Events, Meet and Greets. Ich habe das erste Mal den Frühstückslauf, den Generali-Frühstückslauf mitgemacht am Samstagmorgen. Nochmal trifft viele Menschen. Und irgendwie, man funktioniert so 5 Tage oder fast eine ganze Woche so voll auf Übertaktung mäßig, wenig Schlaf. Wir waren ja auch noch Freitagabend auf der Get-Together-Party vom SCC. Ist auch ein bisschen später geworden und man konnte nicht so wirklich ausschlafen. Das macht alles Bock, ist alles cool, gibt einem total viel Energie in dem Moment. Aber irgendwie, wenn du dann wieder zu Hause bist, bei mir war es dann gestern der Fall, also Montag zurückgekommen, Dienstag habe ich schon gedacht, boah, Energy-Level ist irgendwie schon nicht so hoch. Habe aber dann gestern auch direkt viel zu tun gehabt, hier in Ringsburg mit ein paar Terminen, die ich nicht aufschieben konnte. Und heute, also heute ist Mittwoch, und heute denke ich mir, boah, ich fühle mich total erschlagen irgendwie. Also heute ist irgendwie, also die ganze, es fällt alles so ein bisschen ab. Man, glaube ich, fängt dann auch erstmal an, das alles nochmal so ein bisschen zu sortieren. Und da frage ich mich manchmal, wie machen denn das so Leute, die jetzt wirklich, weiß ich jetzt nicht, Stand-Up-Künstler sind, Comedians, keine Ahnung, Rockstars, die eine Tour machen, wann holen die sich eine Erholung oder wie ist das bei denen? Oder ja, haben die einfach andere Möglichkeiten?
Nach der Tour. Ne? Also wahrscheinlich. Das ist ja so ähnlich wie so eine EM jetzt in München. Ne? Da habe ich das ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Man läuft da halt auf Autorun. Ja. Ja. Der Pegel ist halt grundsätzlich hoch. Ja. Und danach ist dann halt wirklich auch Ende. So ein Loch Ende, ein bisschen, ne? Ja? Da, ja. Ein bisschen ist gut. Da ist ein richtig fettes Loch. Ja.
Ja.
Dann muss man sich wieder vernünftig ernähren, ja. Also ich habe zum Beispiel am Montagabend richtig gekocht, gestern Abend richtig gekocht, ja. Und so weiter. Ja, das ist ja, ne? Ernährung ist das eine. Das andere ist Schlaf, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vielleicht da nochmal der Hinweis, ja, fangt an mit einer gesunden Ernährung. Ja, das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann nach mehreren Tagen, lass dir mal den Alkohol weg, das hilft auch. Ja. Das
soll auch helfen, habe ich gehört.
Ja. Und dann haben wir noch mit unserem Partner, mit AG1 von Athletic Greens, auf jeden Fall eine Ergänzung, die euch wirklich hilft, da aus so einem Loch wieder rauszukommen. Ja, ich hatte natürlich alles längst aufgebraucht am Wochenende. Ja, und habe dann gesagt gestern so, jetzt musst du es mal wieder schnell einschrauben, weil ich war tatsächlich auch gestern noch laufen. Und habe mich im Anschluss daran, ganz entspannter Lauf, ja, mit Mary, ganz entspannter Lauf, und habe mich danach echt angestrengt gefühlt. Ich habe gedacht, was ist mit deinen Oberschenkeln los, ja? Das ist halt so diese Gesamtnummer. Und wir sind ja, also du ja sowieso, aber ich bin ja in Berlin auch ein paar Mal gelaufen. Ja. Das hat mir gar nichts ausgemacht, ja? Weil man dann eben auf diesem erhöhten Level ist, ja, und auch, wenn wir morgens früh gelaufen sind, ja, da kann ich euch gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ihr habt mir ja zum Glück gesagt, dass ich verabredet war zum Laufen. Ich wusste ja gar nichts davon. Das war auch eine sehr schöne Sache. Ja, aber AG1 hilft in solchen Situationen ein bisschen nach, ja, auf den Ebenen Immunsystem, Erholung, Regeneration.
Genau, also es ist so ein bisschen der Vitamin- und Nährstoffkick für euch, ergänzend zu eurer Ernährung, sage ich mal, kann helfen, eben Nährstofflücken zu vermeiden und hoffentlich auch in der Jahreszeit, die ja jetzt so zumindest, wie gesagt, schon in Regensburg Einzug hält. Ne? Man merkt auf jeden Fall, dass es Herbst ist. Es ist auf jeden Fall auch gestern wieder morgens beim Laufen schon echt, wie soll ich sagen, so, es ist nicht eiskalt, es hat so 7 Grad gehabt, aber wenn dann so ein leichter Nieselregen schon einsetzt und vor allem ein ordentlicher Wind, dann ist das was auf jeden Fall das Immunsystem beansprucht, gerade auch natürlich, wenn man jetzt an einem Wochenende mit vielen Menschen auch wieder im Kontakt war, was natürlich wahnsinnig schön ist, aber wir wissen alle, nicht nur aus Corona-Hinsicht, sondern natürlich auch von schon vor Corona, dass das natürlich in der Jahreszeit immer auch eine Situation sein kann, wo sich natürlich dann schnell mal, wo man sich schnell mal irgendwas einfängt. Dementsprechend ist es, glaube ich, jetzt umso wichtiger zu schauen, dass man vitamin- und nährstofftechnisch optimal aufgestellt ist. Und wie Ralf schon gesagt hat, AG1 ist dafür eine gute Lösung. Es ist sehr einfach einzunehmen. Ihr nehmt einfach einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter kaltes Wasser. Das ist wahrscheinlich nicht mal eine Minute angerührt bzw. geschüttelt. Und das sind dann auf einen Schlag 75 Vitamine, Nährstoffe, Botanicals und lebende Kulturen, die eben euer Immunsystem unterstützen. Und ihr bekommt das Ganze unter anderem über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit. Hat den Vorteil, ihr bekommt eben dann nicht nur die normale Monatspackung, sondern ihr bekommt auch noch zusätzlich 5 praktische Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 sowie einen Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Also www.athleticgreens.com/bestzeit. Schaut da mal rein.
Ja, und dann kommt man ja zu diesem Schlaflevel, ne? Also dass man natürlich eine andere Herangehensweise hat, wenn man tatsächlich läuft an so einem Wochenende oder wenn man überhaupt einen Wettkampf hat, ist ja das eine. Dann muss man ja erstmal schlafen können, das haben wir ja schon gesagt, dann braucht man halt sexy voices oder ähnliches mehr, ja, oder keine Ahnung, Wasser plätschern oder so. Ich hatte schon ein Problem in der ersten Nacht im Hotel, weil ich da leider in einem Hotel war, wo, ja, du warst da ja auch.
Du bist umgezogen, halt, ne?
Ja, ich bin umgezogen, ja, wo Baustellen da drin waren im Hotel, das war das eine, das ging noch, aber es war vor allen Dingen auch eine sehr große Baustelle, die schon lange da ist, gegenüber. Ja, also dann bin ich umgezogen. Okay, dann habe ich gedacht, also die erste Nacht schon nicht so toll gepennt, ja, weil es halt echt einfach wahnsinnig laut war. Ich bin empfindlich, ja, ich bin total empfindlich und bin auch nervig gegenüber Hotels, weil ich in der Regel vorher anrufe und sage, bitte ruhiges Zimmer, ja, und beim Check-in nochmal bitte ruhiges Zimmer. Ja, und wenn ich dann in einem Zimmer bin, das neben der Baustelle ist, dann denke ich immer, okay, wart ihr noch nie in eurem Hotel oder was ist los? Ja, also da werde ich dann schon mal ganz leicht unleidlich. War aber alles okay. Haben sie auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so cool war. Habe dann ein sehr okayes Zimmer bekommen. Und in der Nacht bin ich wahnsinnig geworden, in der zweiten Nacht. Alle dreiviertel Stunde ein technisches Geräusch. Alle dreiviertel Stunde. Und ich habe gedacht, ey, was ist denn hier los? Dann denkst du, okay, irgendwas angelassen, ja, alle Stecker rausgezogen von den Geräten, die da waren. Ja, und da sind ja so ein paar, was weiß ich, eine kleine Kaffeemaschine, Fernseher, Radiowecker mit Telefon, ja, alles rausgezogen, ja. Keine Besserung, ja. Dann irgendwie so 2 Stunden gepennt, 5 Uhr, wieder, und du denkst, das kann doch jetzt nicht sein hier, ja. Dann denkst du, okay, Feuermelder, ja. Die verlieren ja manchmal die Batterie.
Ja.
Also meine jedenfalls zu Hause, ja, und die piepsen aber eher so, ne? Also relativ eindringliches Piepsen.
Ja.
Das war aber nicht so ein Piepsen, das war halt eher so ein technisches Geräusch. Und außerdem sind die Feuermelder in dem Hotel natürlich auch nicht mit Batterie, sondern die sind mit Strom. Ja. Also ich war aber trotzdem dann irgendwie eher beim Feuermelder, weil das war auch so ein Geräusch, da wusste ich nachher nicht mehr, wo es herkommt. Ja. So, und so verbringt man dann eine Nacht, da werde ich total crazy. Ja. Was war es am Ende? Der Hörer von dem Telefon lag nicht ganz genau auf der Gabel drauf. Ja, und es war halt so ein flaches Telefon, wo man das auch nicht so richtig sehen konnte. Und dann gibt das Telefon, weil die da irgendwie für die Rückmeldung halt auch, wenn irgendwie mal was passiert oder was auch immer, brauchen die Telefonleine, also um dann Leute im Zweifel zum Beispiel bei einem Hotelbrand warnen zu können oder sowas, dann kommt das halt auch über diese Dinger da. Und dann hat das halt immer ein Geräusch gemacht. Das habe ich aber erst am nächsten Vormittag rausgefunden. Da hatte ich aber schon dann Housekeeping und so und die Haustechnik da angequatscht. Ey, das war dann meine zweite Nacht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Also, ja, es war, baustellentechnisch muss ich sagen, hatten wir vom Zimmer her relativ viel Glück. Es war, glaube ich, insgesamt trotzdem für die Berlin-Marathon-Woche jetzt nicht ideal, so wie das mit dem Hotel war, kann man, glaube ich, so sagen. Es war ja generell sehr schwierig, überhaupt Hotels zu bekommen, weil ja unter der Woche noch eine große Messe auch in Berlin war. Und das hat, glaube ich, schon, ja, so manche auch wahrscheinlich Buchungsabteilungen hier vom SCC für zumindest dieses Race Hotel, für das offizielle, vor gewisse Herausforderungen gestellt.
Ja, die können ja gar nichts dafür, weil eine Baustelle ist eine Baustelle. Ja, die Baustelle gegenüber, die ist seit 2 Jahren. Ja, aber was willst du machen?
Ja, genau. Ja. Muss man natürlich irgendwie gucken, dass man da klarkommt. Aber gerade natürlich auch für Leute, einerseits natürlich Athletinnen und Athleten, andererseits natürlich auch für Leute wie dich, Ralf, die da ja dann auch zum Arbeiten sind und nicht nur, um hier das Ganze zu genießen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen nervig. Ansonsten war es ja so, ihr hattet ja das Privileg, es ist, glaube ich, auch eingespielt worden in der Übertragung, zumindest habe ich das gehört, auch mit Eliud Kipchoge im Vorfeld ja zu sprechen. Der hat, glaube ich, so ein One-on-One-Interview, ja. Da warst du, glaube ich, auch dabei. Du bist an dem Tag sogar angekommen, wo das gemacht wurde, meine ich, oder?
Genau, ja, das habe ich natürlich völlig überraschend so, ich bin nicht da angekommen, ich bin am Tag der Frauenpressekonferenz angekommen.
Und das Interview habt ihr am Freitag gemacht?
Nee, das Interview haben wir am Donnerstagnachmittag gemacht, ja.
Genau.
Mir ging es schon auch noch um die Frauen, aber klar, das so ein One-on-One ist natürlich dann schon ein Riesenvorteil. Aber das Versuch habe ich ja schon mehrfach hier erzählt. Wir versuchen das ja immer, dass wir mit den wesentlichen Menschen ein One-on-Ones führen. Das war natürlich bei den Frauen, weil du es eben angesprochen hast, sehr viel schwerer, weil versuch mal herauszusondieren, wer jetzt bei dem Angebot an sehr schnellen Frauen überhaupt am Ende da vorne sein wird. Wir haben halt mit 2 kenianischen Läuferinnen gesprochen. Wir haben mit Kira D'Amato gesprochen. Mit der habe ich dann nochmal persönlich eine halbe Stunde gehabt, weil ich das gerne wollte, weil da ein paar Sachen einfach nicht gefragt wurden in dem Interview, was total angenehm war. Und dann haben wir da mit Elliot gesprochen und wir haben halt eben auch mit Patrick Sang gesprochen. Ja, und das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Das war für mich sogar noch das spannendere Interview. Aber was wir im Interview mit Elliot schon gemerkt haben, das ist ein Mensch, der eigentlich sehr zurückhaltend ist. Ja, ich weiß nicht, ob du persönlich schon mal mit ihm Kontakt hattest oder mit ihm sprechen konntest, vielleicht sogar in Kenia, I don't know. Der spricht, wenn es um Sport geht, sehr leise.
Ja.
Ja, also fast flüsternd, dass du es kaum verstehst. Es ist wirklich leise und schon erst recht vor so einem Rennen. Ja, wirklich leise. Und dann gab es die Part, und das fanden wir ganz spannend, und das hat sich ja auch nachher in der Übertragung tatsächlich so niedergeschlagen, weil wir dann gedacht haben, okay, das müssen wir da so spielen. Wenn du ihn nach Bedeutung von Laufen, Bedeutung von Laufen für Kenia, für junge Menschen, für die Welt, für uns alle fragst, hat er plötzlich eine ganz andere Haltung.
Das er ist dann mehr kraftvoller, ne? So energetischer.
Viel energetischer, viel klarer, deutlicher, lauter, auch mit einer ganz anderen Körpersprache, ja, so nach dem Motto, was ich da mache, ja, vielleicht will er sich da auch dann nicht so offenbaren, keine Ahnung, aber wenn es halt darum geht, das war halt einfach toll, ja, und was er da für eine Message verbreitet hat, so im Sinne von Laufen kann ein Schlüssel sein, dass wir als Weltgemeinschaft, als Menschen zueinander finden und so weiter. Das war schon richtig geil. Das haben wir dann halt auch ausgelöst als einzelne Aussage von ihm in der Marathonübertragung gespielt. Und er hat halt dazu auch Dinge nachher in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, also Jesse Wellmer mit ihm geführt hat, die das entsprechend natürlich vorher wusste und so angelegt hat, haben wir das auch extra dann nicht live gesendet, das Interview, sondern uns das in Ruhe angehört und im Hintergrund übersetzen lassen, damit diese Aussagen nicht verloren gehen. Ja, weil bei so einer 1:1 Übertragung gehen dann solche Aussagen oft verloren, weil sie auch nicht ganz verstanden oder eingeordnet werden können. Und das war großer Sport. Ja, bei der Pressekonferenz, weiß ich nicht, warst du da? Nee, da warst du, glaube ich, nicht. Da gab es jedenfalls eine etwas kuriose Szene. Ja, manchmal habe ich ja ein bisschen Probleme mit englisch sprechenden Menschen, die da verantwortlich reden, ja, aber das subtrahieren wir jetzt mal. Jedenfalls war da eine Kollegin aus, ich glaube, es war Südamerika, die nicht sehr gut Englisch sprach.
Okay.
Und ihm halt jetzt eine Frage stellte, die sie vorher auch aufgeschrieben hatte, ja. Und die Frage lautete jetzt mal so verständlich übersetzt: Wenn du einen Zauberer triffst, ja, und du dir aussuchen kannst, wann und wo auf der Welt du laufen könntest, mit wem und wo würdest du dann laufen wollen? So, jetzt diese Frage ist schon nicht ganz einfach in Deutsch zu formulieren, ja. Aber das mit dem Zauberer war schon erst ein schwieriger Ansatz, ja, weil sie hatte die falsche Begrifflichkeit für Zauberer. Und dann hat es grobe 6,5 Minuten gedauert, bis jemand überhaupt mal Elliot klar machen konnte, was die junge Dame von ihm will, ja. Weil er hat das nicht verstanden und die Jungs auf der Bühne haben das auch nicht verstanden. Ja. Aber dann hatte er, und dann sagt er, ja, okay, alles klar. Und dann sagt er, also mit allem, was wir gemacht haben, ja, ich würde wahnsinnig gern mal mit Barack Obama laufen gehen. Ja, weil der hat viele Dinge für uns, auch für uns Schwarze, bewegt in Amerika. Und das würde ich gerne. So, und da bist du natürlich gleich mal in einer ganz anderen Liga unterwegs, ja. Und ich bin ganz sicher, dass die Kollegen aus Chicago und aus New York, die ja alle da waren in Berlin, gerade schon heftigst graben. Ja? Und wenn ich die Medien so in den USA mal so scanne, habe ich schon gemacht, für die gibt es gar nichts anderes, als dass er im nächsten Jahr auf jeden Fall Boston und New York läuft. Ja? Und ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr viel Geld bieten werden.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass er jetzt ja natürlich nochmal bewiesen hat, 4 Jahre nachdem er den Weltrekord schon auf die 2:01:39 verbessert hat, dass er nach wie vor noch in dieser Verfassung ist, Weltrekorde zu verbessern. Da gab es ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der irgendwann mal dachte, naja gut, Elliot wird jetzt auch nicht mehr jünger. Und er hatte ja auch angekündigt vor einem guten Jahr gewesen, dass er noch alle Majors gewinnen möchte und auch noch Paris seinen Titel verteidigen möchte. Und da kann man ja natürlich leicht rechnen, 2024 Sommer ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg von wo wir jetzt sind. So viele Gelegenheiten gibt es gar nicht mehr, um Weltrekord zu laufen, hat er jetzt gemacht. um Boston, um New York, die ihm noch fehlen, zu gewinnen. Ich sag mal, die Ausgangssituation für ihn, und ich war mir nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht sogar New York schon für diesen Herbst präferiert hat. Ich weiß noch genau, dass ich mit dem Race Director des Berlin-Marathons, mit Marc Milde, Anfang des Jahres gesprochen habe und gesagt habe, hey Marc, ja, wird es dann schwierig für euch, ne, nochmal Elliot zu bekommen wahrscheinlich, weil Kriegskasse wird sicherlich bei New York oder generell den US-Marathons ein bisschen anders gefüllt sein, als es in Berlin der Fall ist. Und wenn er die noch die Majors gewinnen will, so viele Shots hat er ja nicht mehr, sag ich mal, bis 2024. Offensichtlich haben die Berliner das hinbekommen, weil sie ihm wahrscheinlich dann gesagt haben, hey, Elliot, du willst doch bestimmt nochmal einen Weltrekord verbessern. Wir sind die Strecke, wo das möglich ist. Wie wär's denn? Hat er ja auch gemacht. Und ich denke, das hat seinem Image natürlich nochmal zu mehr Strahlkraft verliehen. Ich meine, er ist eine globale Sportikone jetzt. Und ich denke auch, dass die Amerikaner sehr gerne bereit sind, da auch eine Stange Geld für zu bezahlen, dass sie ihn zu den Marathons bekommen. Die wohl, muss man auch mal sagen, die allerdings wohl auch vom Konzept ja sehr anders gelaufen werden. Ich weiß, wir haben da hier schon oft drüber gesprochen, weil wir dieses Konzept ja auch sehr cool finden. Also keine Frage, es war jetzt wahnsinnig beeindruckend, Eliud Kipchoge in einem sehr durchorchestrierten Rennen nochmal Weltrekord laufen zu sehen. Aber die Rennen in New York und Boston finden ja traditionell ohne Pacemaker statt. Und solche Rennen genießen halt einfach auch eigene Gesetze. Da sind jetzt gewisse Vorleistungen, die da irgendwo in der Meldeliste stehen, nicht zwangsläufig auch dann, wie soll ich sagen, wir spiegeln jetzt nicht zwangsläufig auch den Zieleinlauf wieder, weil bei solchen Rennen natürlich wahnsinnig viel passieren kann und manchmal auch verrückte Entscheidungen zum Erfolg führen können. Ich glaube auch damals, als der US-Amerikaner Matt Kivledzi den Boston-Marathon gewonnen hat, ein Jahr nach den schrecklichen Bombenattentaten, war, glaube ich, jetzt nicht ersichtlich, dass er das gewinnen wird, weil weder die persönliche Bestleistung noch irgendwas anderes darauf hingedeutet hat. Aber er hat halt sehr früh einen Ausreißversuch gemacht, der damals, glaube ich, von den afrikanischen Läufern jetzt nicht so sonderlich ernst genommen wurde, weil die sich auch dachten, na gut, der hat halt eine 2.9 stehen, also den werden wir schon irgendwann wieder sehen. Haben aber dann ihn leider nicht mehr bekommen, weil der Vorsprung
dann zwischenzeitlich... Gesehen haben sie ihn schon, aber auf dem Siegerpodest.
Richtig, richtig. Das war super spannend, weil eine Meile vor Ziel ist, ich weiß nicht mehr, wer der Verfolger damals war, fast dran gewesen, hat aber so viel Energie opfern müssen für so einen wirklich ja finalen Schlusssprint über die letzten, weiß ich nicht, 10 Kilometer, dass halt dann Map tatsächlich kontern konnte und dieses Ding nach Hause gelaufen ist. Und was ich damit einfach nur sagen will, ich glaube, das wären wahnsinnig spannende Rennen nächstes Jahr dann auch, wenn Elliot dort läuft. Klar, da geht's nicht um Weltrekord, da geht's einfach um den Sieg, vielleicht um den Streckenrekord. Und das wird, ich freue mich drauf, dass da bestimmt auch andere große Namen mit an der Linie stehen werden, die vielleicht in einem taktischen Rennen ihn auch nochmal auf andere Art und Weise challengen können. Und ich glaube, in eurer Übertragung wurde ja auch gesagt, oder nochmal darauf hingewiesen, dass er natürlich, auch wenn er wie ein Außerirdischer sozusagen daherkommt, nicht ungeschlagen ist. Also er wurde erst vor, ich glaube, es war 2020, muss es, glaube ich, gewesen sein, in der etwas abgeänderten Corona-Edition des London-Marathons und auch jetzt nicht ganz einfachen Bedingungen. Es war nass, kalt, regnerisch, hatte er, glaube ich, körperliche Probleme, die auf jeden Fall jetzt ihn so eingeschränkt haben, dass er da nicht gewonnen hat, obwohl das, glaube ich, auch alle erwartet haben. Und ich als Sportfan, als Marathonfan, ich freue mich auf jeden Fall auf beide Rennen, muss ich sagen, auch wenn es, wie gesagt, der Ansatz sicherlich ein ganz anderer sein wird für die US-Marathons.
Also völlig überrascht war ich ganz leicht vorbereitet auf das Rennen und ich hatte auch eine Idee, dass er nicht alle Rennen gewonnen hat. Er hat 2 Marathonrennen ja nicht gewinnen können in seiner Karriere. Ja.
Aber einmal Berlin auch, oder? War das gegen Kipsang, glaube ich, vor ganz langer Zeit auch?
Ja, nee, es war, glaube ich, sein 2. Marathon.
Ja.
Ne? Weil Debüt war Hamburg. Ne?
Richtig, richtig.
Ja, das ist ja das eine. Also erstmal, der Typ hat natürlich schon eine Ausstrahlung, ja, das ist gar keine Frage. Das hat er sich ja auch über lange, lange Jahre auf der Bahn und auf der Straße erarbeitet. Man hat an diesem Wochenende gemerkt, dass es eine andere Anspannung war. Ja, weil ich durfte den ja jetzt schon ein paar Mal nicht nur laufen sehen, sondern auch treffen und krieg dann ja auch, das ist mir immer wichtig, was da geredet wird bei so einer Pressekonferenz, oder ist eigentlich wurscht, ja, darum geht's nicht, sondern es geht mir immer darum, einen persönlichen Eindruck von Menschen zu bekommen. Und dieses Mal war er deutlich angespannter und konzentrierter, hatte ich den Gesamteindruck, ja, weil sonst ist er auch schon mal morgens zum Frühstück im gemeinsamen Frühstücksraum gewesen, hat er diesmal nicht gemacht. Hat auf seinem Zimmer gefrühstückt.
Ich habe ihn nie im Hotel unterwegs gesehen.
Was da war er nirgendwo. Klar hat er ein paar Sachen gemacht, die dann ja auch vertraglich festgelegt waren und so weiter, alles klar. Auch das Interview jetzt mit uns, das war überhaupt nicht gehetzt, so nach dem Motto, will hier schnell wieder weg oder so. Das war sehr professionell und angenehm, alles gut. Aber man merkte ihm an, dass ihm total klar ist, super Wettervorhersage, das war ja die ganze Woche schon so, ja, dass klar war, das sind nahezu perfekte Bedingungen, die da auf uns warten. Die Zeit geht nicht an ihm vorbei, ja. Und wenn er die Pläne hat, die er hat, und die wird er, glaube ich, mit Sicherheit umsetzen, weil das eben ja auch zu einer Abrundung einer Marathonkarriere irgendwie dazugehört, dann gehen ihm die Optionen aus. Ja, selbst wenn er sagt, okay, ich versuche jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nochmal Berlin anzugehen, was beides theoretisch denkbar wäre, ja, wobei im Marathonjahr, im Olympiajahr Berlin ist wahrscheinlich zu nah dran, das wird nicht funktionieren. Dann würde jetzt nur noch die Option nächstes Jahr sein. Also wer weiß, was denn für ein Wetter ist nächstes Jahr. Klar. Es muss ja nur regnen oder der Wind von der falschen Seite kommen oder stark sein, dann geht's halt nicht. So, und das war ihm, glaube ich, alles klar. Und so ist er halt auch an die Startlinie gegangen. Ja, viel weniger rumshakern und lachen schon morgens beim Warm-up. Ja, deshalb gehe ich ja da immer an das Zelt und gucke mir die Leute an. Und ja, da war eine klare, konzentrierte Grundhaltung die ganze Zeit. Und das war auch im Lauf so. Ja, das ist, glaube ich, auch eine der wesentlichen Stärken von diesem Typen. Der ist halt einfach total fokussiert und kontrolliert und wirklich sehr, sehr angestrengt halt auch im Kopf, das alles zu halten, was er davor hat. Und dann führt es dazu, ja, du weißt selber, die hatten sich 60-30 für Halbmarathon vorgenommen, ja.
Ich habe gehört sogar 60-50, aber ich war nicht bei der PK, aber es stand auf einer E-Mail, die ich bekommen habe, standen die Pace-Gruppen drauf. Das würde ja exakt der Durchgangszeit für diese 201:39 entsprechen.
Ja, also meine Info ist anders und die kommt jetzt vom Race-Direktor direkt. Immer abends vor dem Rennen treffe ich mich mit Marc Milde. Und wir gehen halt einfach nochmal alle Dinge durch. Ja, also wer hat irgendwelche Klamotten vergessen, ist krank, wo ist noch einer dazu? Keine Ahnung, aber latest. Und da ist natürlich ein wesentlicher Punkt für mich, wie ist es jetzt wirklich mit den Gruppen? Wer geht wohin? Ja, und was passiert nicht zu dem, was vorher gesagt wurde? Weil es wird natürlich auch sehr, sehr viel geredet, weißt du selber, sehr viel rumdiskutiert, ja, wer geht in welche Gruppen und was passiert und so weiter.
Bei mir war bis Samstag am Morgen klar, was wir jetzt eigentlich pacen sollen eigentlich. Also, das hat sich fünfmal geändert, glaube ich, in den Tagen vorher.
Ja, das kannst du nochmal gleich erläutern, wie das dann für dich als Pacer ist, diese Herangehensweise, weil das ist ja für euch halt auch als Insight wirklich super spannend. So, 60-30 war avisiert. 60-30 ist übrigens schon nicht ganz langsam.
Da findest du auch schon nicht so leicht die Tempomacher, genau, dafür, muss ich sagen.
Leute, die das kontrolliert, gleichmäßig durchlaufen können, gut, in der Regel sind die dann halt auch von NN Running, ja, die Jungs wissen, was sie tun, alles gut. Die haben ja auch sehr gut gearbeitet, vielleicht nicht ganz so lang, wie sie hätten arbeiten sollen oder wollen. Das lag aber daran, dass die ja 50 Sekunden zu schnell angelaufen sind. Ja, so, die hatten halt 59,40 bei Halbmarathon. Das ist Gaga. Ja, und ich habe leider zweimal zu oft in meiner Übertragung gesagt, absurd. Das ist für mich ein absurdes Tempo. Ja, und das war, glaube ich, so eine Mischung aus.
Meine Einschätzung, die sind
gleich gespannt, so losgebrettert.
Das war kein Zufall. Nein, bei einem Eliud Kipchoge ist das kein Zufall, auch wenn die Aussage, die Abstimmung in einem Technical Meeting oder wie auch immer, so war, wir machen 60-30 oder 60-40, ist am Ende egal. Wenn das gesagt wird, dann kannst du eigentlich, das ist das Setup auch, was dahinter ist mit dem Management Global und diesem NN Running Team und seinen Pacemakern, dann kannst du davon ausgehen, dass das so gemacht wird. Wenn die das durchgegangen sind, klar ist Spekulation, aber da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, dann war das Absicht, weil die wahrscheinlich dachten, vielleicht ist das der perfekte Tag, auch von den Bedingungen, von allem
drum und dran. Unter 2 Stunden zu rennen.
Richtig, nicht in einem regulären, Marathon.
Genau. Ich bin komplett bei dir. Ja, so einen Ausreißer haben die nicht.
Und passiert wenn das so nicht wäre, versehentlich.
Und wenn das so wäre, würde Elliot Yang einbremsen.
Ja, das oder geht, die Leute, das, die drumherum im Auto
ja, und genau, auf dem Motorrad sitzen. Das sind zwei Worte, das schwöre ich euch. Das ist nicht, das ist komplett absichtlich gewesen, weil ich bin ganz sicher, Elliot hat sich so gut gefühlt, dass er gedacht hat, okay, wir laufen. Ja, und das hat er in irgendeinem Interview, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei uns war oder woanders, jedenfalls hat er auch gesagt, meine Beine liefen.
Ja,
und das war ganz sicher das subjektive Empfinden auf den ersten, überleg mal Leute, ja, der läuft Halbmarathon 59,40. Und das ist einfach der Gap, das Gap, die Gap, das Gap, ja, zu der eigentlich gedachten Durchgangszeit und zu der alten Weltrekord-Durchgangszeit war zu groß.
Ja.
Ja. Dann kam noch ein anderer Punkt dazu und der hat ihn ganz sicher beschäftigt und zwar dann noch relativ lange beschäftigt. Das war, dass da noch jemand dran hing, nämlich der junge Kollege aus Äthiopien, Angdam Biliou, der hing halt an ihm dran. Der ist halt 25 Kilometer hinter seinem rechten Hacken hergelaufen. Und zwar immer so, dass er ihn nicht sehen konnte, aber gespürt und gehört hat. Das macht ja was mit dir. Ja, weil er hatte ja Adola auch schon mal genau an dem Punkt, der dann genau in dem Rennen war, aber dann so lange nicht mitlaufen konnte. Aber das macht ja was und das macht auch was mit Eliud Kipchoge. Wenn der so ein, jetzt sage ich es nochmal, absurdes Tempo dahin reißt und dann ist einer hinter dir. Und du weißt ja nicht, was passiert. Ja, vielleicht hält er das durch. Das macht in deinem Kopf was. Das kann er nicht abschütteln, ganz sicher nicht.
Das glaube ich auch. Also, dass jemand zu so einem späten Zeitpunkt, ist es falsch ausgedrückt, weil es ist ja noch sehr viel zu laufen gewesen, aber trotzdem ist es jetzt ja nicht so erwartbar aus seiner Sicht wahrscheinlich, dass es da noch Kollegen ist falsch, oder Konkurrenten, was ist das richtige Wort, gibt, die ihn da noch challengen oder die auch mit diesem Mindset reingehen. Das ist ja fast noch beängstigender. Die mit dem Mindset reingehen, es ist bekannt, Eliud Kipchoge ist in Berlin, Eliud Kipchoge will den Weltrekord angehen. Eliud Kipchoge geht am Ende sogar den Halbmarathon viel schneller durch, als es eigentlich angesagt war, offiziell. Und die Leute haben auch Uhren, ja, die können auch irgendwie hochrechnen, dass wir gerade eben nicht auf 60, 30, 40, was auch immer laufen, sondern unter 60 Minuten durchgehen. Und dass trotzdem einer sozusagen den Mumm hat, da einfach mitzugehen und ihn da challengen will, kann ich mir vorstellen, dass ihm das auch, Angst ist ein hartes Wort, aber dass ihn das beschäftigt hat zu der Zeit, glaube ich noch. Weil man weiß ja nie, am Ende vielleicht kann das ja dann doch, dass da jemand mitkommt. Bei Adola hat man das damals vor einigen Jahren auch nicht ernsthaft gedacht, glaube ich. Und trotzdem hat er zeitweise dann auf den letzten Kilometern sogar attackiert und war vorne. Also von dem her, das bin ich total bei dir, das macht was mit einem. Das lässt auch einen Eliud Kipchoge nicht kalt, glaube ich.
Nee, ganz sicher nicht. Und dann hat man an 2-Kilometer-Abschnitten gemerkt, da hat es ihm gereicht. Er wollte den loswerden. Ja. Und das hat sich jetzt nicht in der Zwischenzeit jetzt so wahnsinnig niedergeschlagen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren sie wieder auf einem degressiven Weg. Ja, also die haben halt das absurd hohe, also das sehr, sehr hohe Tempo am Anfang ein bisschen verlassen und waren jetzt dann in Richtung über 2 Stunden unterwegs. Ja. Ja. Aber an dem Punkt hat man so ein Müh, also wirklich nur so ein Müh. Eliud noch ein Müh weiter nach vorne gegangen, wobei er ja schon einfach großartig läuft. So ein Müh mehr Druck gemacht, ja, weil er wollte den da loswerden. Er wollte nicht bei Kilometer 30, 35, 38 noch mit dem Konkurrenten da am Hacken, ja, rumlaufen. Das wollte er definitiv nicht. Ja, und das hat den dann zerstört. Der Billy ist nachher Vierter geworden. Ja, das ist natürlich auch bitter, dass du dann noch nicht mehr auf dem Podest bist. Ja, weil 2 das dann halt ein bisschen konservativer und ein bisschen schlauer angelegt haben, also schlauer im Endergebnis dann, ja, weil die waren ja alle dann schon bei 2:05. Das heißt, ihr müsst euch das mal vorstellen. Die sind Eliud gefolgt bis Kilometer 26, 27 und kriegen dann 1,5 Kilometer Abstand drauf. Ja, weil sie eben nicht in der Lage sind, das Tempo weiterzugehen. Ja, und Eliud ist ja nicht mehr schneller geworden hinten. Das hat mir zum Beispiel, das haben wir da auch dann nochmal dargelegt, Genonisa Bekele war ja 2019 ganz nah dran an dem alten Weltrekord von Eliud. Aber der hat
2 Sekunden.
Der hat hinten halt zweimal eine 2:45 und eine 2:46 draufgeballert, ja, als Schlussspurt. Das muss man ja auch erstmal auch nur ansatzweise können, ja, so ein völlig abgefahrenes Tempo da hinten drauf zu legen. Dazu war Elliot überhaupt nicht mehr in der Lage. Der war froh, dass er dann das Tempo so durchziehen konnte und die neue Weltrekordmarke hinten geschafft hat, weil das Anfangstempo war aus meiner Sicht zu hart. Er hatte eine Beschäftigung mit einem Konkurrenten, den er sehr ernst genommen hat. Und dann ist das dann einfach zu viel gewesen, um vielleicht auch jetzt erstmal nur unter 201 zu laufen, weil der Abstand zu 200 war dann schon ja erheblich. Das war ja jetzt nicht sehr nah dran. Aber sie wollten das. Und er wollte das. Und er wollte das ganz, ganz sicher. Die ersten 5 Kilometer waren 14:14. Hallo?
Also, ich hatte den Eindruck, ich bin ja dann, nachdem ich fertig war mit meinem Job sozusagen, habe ich mich dagegen entschieden, in eines dieser bereitstehenden Fahrzeuge zu steigen, die Pacemaker oder Leute, die halt sonst aus dem Elitefeld aufgeben müssen oder verletzt sind oder was auch immer, normalerweise einsammeln und ins Ziel zurückfahren. Aber ich bin dann vom Halbmarathon aus, weil es nicht so weit weg ist, in unser Hotel eben zurückgelaufen. Das war echt gerade perfekte Auslaufstrecke so. Und war dann ungefähr im Hotel, wo es so auf die letzten, was waren das, so 7 Kilometer ging. Also ich glaube, ich habe dann gesehen, so ab 35. Und da hatte ich eben auch kurz den Eindruck. Also ich habe dann noch erfragt, als ich bei Halbmarathon raus bin, übrigens bei Jens-Jörg Rieck, der mich ja kurz interviewt hat, hatte ich noch erfragt, was denn Elliot vorher durchgegangen ist. Und dann hat er gemeint, er unter 60 Minuten. Und da dachte ich auch schon, what? da hat schon angefangen zu rattern. Und ich so, das ist auch kein Zufall, also das kann kein Zufall sein. Und war natürlich dementsprechend gespannt, habe ihn ab 35 gesehen, ohne dass ich es mit der 35er Zeit so direkt was anfangen konnte. Aber alleine, weil ich ihn halt natürlich auch schon oft habe laufen sehen, der Laufstil, also das ist natürlich jetzt auf sehr hohem Niveau. Er ist ein Laufästhet, keine Frage. Aber Bodenkontaktzeiten einen Müh zu lang für das, was man so sonst von ihm sieht, nicht ganz so fluffig wie sonst. Da war mir schon klar, also er ist offensichtlich langsamer geworden seit Halbmarathon und wahrscheinlich wird es eben nicht unter 2 Stunden, also immer noch gigantisch 201. Aber auch für euch zu Hause, ja, wer auch immer vielleicht in Berlin von euch gelaufen ist, manche von euch vielleicht haben es ja auch geschafft mit einem Negativsplit, das ist Elliot auf jeden Fall nicht gelungen, denn verhältnismäßig, wie gesagt, das, wir sind jetzt in einem absoluten Weltklasse-High-End-Bereich, da hat er doch einiges ja dann auch an Federn gelassen, zumindest bis, ich glaube, die letzten 2 Kilometer waren wieder flotter, auch man hat auch gesehen, dass er da nochmal, glaube ich, so alles zusammennimmt und stand wieder richtig gut auch am Vorfuß und sowas drauf, also das war dann schon wieder ein bisschen anders, da hat er schon nochmal krass durchgezogen, aber es gab eine Phase auf jeden Fall, da hat er, glaube ich, auch körperlich spüren müssen, dass, wie du es selber gesagt hast, Ralf, dass das einfach too much war in dem Setup auch und ja, das ist auch spannend mal zu sehen. Ich lass mal überlegen, 59, was haben wir gesagt, 40-50 rum durchgegangen. Das heißt, er hat dann auf der zweiten Hälfte ja zumindest auch knapp, ja, ist nicht wahnsinnig viel, aber 1,5 Minuten verloren. Und in seinem Bereich geht's halt nun mal um Sekunden. Also das ist dann schon auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied gewesen, was natürlich seine Leistung in keiner Weise schmälert.
Aber weißt du, es ist ja eigentlich auch egal, in welcher Dimension es um Sekunden geht, ja. Die Freundin von einem sehr guten Bekannten von mir ist halt gelaufen am Wochenende, ja, in Berlin. Und die hatte danach, das kommt ja nur dazu, Brutto und Netto ist ja noch ein Unterschied, ne, weil das ist halt ein bisschen schwieriger abzuschätzen, aber sie hat ja ihre Uhr dabei gehabt, ja. Und sie hatte am Ende 4:00:09.
Nein.
So, ne, darüber reden wir. Wir reden halt um Winzigkeiten. Was sind denn 9 Sekunden jetzt mal hochgerechnet auf einer Marathonstrecke?
Ihr wisst
das selber. Nichts. Ja, und dann bleibt das dann nachher da stehen. Das ist halt auch bitter. Und an dem Punkt war er ja dann am Ende nicht einmal, weil sie es halt am Anfang wirklich krass überrissen haben, aus meiner Sicht. Ich glaube, wenn die 60 durchgehen, dann kann das sogar aufgehen. Und 60 ist schon Gaga. Ja, aber es war halt diese eine Vierteldrehung einer Schraube war zu weit. Ja.
Das stimmt.
Aber soll ich gleich nochmal die Trainingsphilosophie von Patrick Sang
unbedingt. Das würde jetzt ja perfekt dazu passen, ja.
Ja, weil das nämlich, da gab es ein paar ganz, ganz spannende Ansätze. Ja, und danach kommen wir dann zu KI, okay?
Danach, genau, ja, gerne. Wir müssen natürlich auch noch über die Deutschen und die Frauen sprechen. Also wir haben
einen vollen
Zettel.
Ja. Wir haben vorher mit Patrick Sang gesprochen, weil ich wollte natürlich auch ein paar Sachen mal bestätigt haben. Ne? Also einfach mal eine Idee, nicht nur eine Idee gewinnen, sondern das nachfragen, was da wirklich im Fokus steht, was die Grundphilosophie des Trainings von Patrick Sang ist und damit eben auch von Eliud Kipchoge. Patrick Sang, jetzt nochmal für alle, die den nicht kennen, der war selber ein Weltklasse 3000 Meter Hindernisläufer und trainiert seit vielen Jahren eine große Gruppe mit exzellenten Läuferinnen und Läufern. Und sein Soulmate ist Eliud Kipchoge. Die beide arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen und haben offensichtlich halt auch eine Ebene, wo sie in der Lage sind, Training halt gemeinsam weiterzuentwickeln. So, das ist eine. Das Erste, was er sagt, und das war für mich jetzt halt einfach auch von der Gewichtung her, ja, war das ganz spannend, ist, dass sie wirklich einen Fokus auf Krafttraining legen. Ja. Also das, was wir ja häufig angenommen haben, dass es vielleicht bei vielen afrikanischen Läufern nicht so eine Rolle spielt, ja, und von dem wir wissen, ja, dass ganz viele von uns und von euch das immer gerne subtrahieren, ja. So, das war der erste Aspekt, den Patrick Sang gesagt hat. Ja, wir machen relativ viel spezifisches Krafttraining, darauf legen wir einen Fokus. So, und wenn ihr euch dann nochmal vergegenwärtigt, wie der Kollege auf dem Fuß steht, ja, was für eine Spannung der hat, wie hoch die Hüfte ist und so weiter und so weiter. Das ist nicht nur vom Laufen auf profilierten Gelände. Das kann auch dazu beitragen. Ja, dafür fahrt ihr ja auch, ihr Verrückten alle nach Kenia und lauft da rum. Ja? Klammer auf, achtet weiterhin auf die Strava-Profile von Philipp Flieger. Klammer zu. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja. Du hast ja auch erfahren, ja, dass dich diese profiligen Läufe sowohl im Trainingslager, aber jetzt auch in den letzten Wochen ja durchaus ja weitergebracht haben. Das ist das eine. Aber ein Fokus auf Krafttraining, also auf spezifisches Krafttraining, ist ein ganz spannender Aspekt, den er genannt hat, ja. Und da muss ich halt auch wirklich sagen, das werde ich nochmal weiter vertiefen, weil mich das halt auch wirklich interessiert, was für einen Einfluss halt auf die Laufleistung das am Ende haben kann. Aber ich glaube, es geht im Wesentlichen auch darum, dass du in der Lage bist, das qualitative Training auf einem anderen Level durchzuziehen. Ja, das ist ja immer der Hintergrund. Ja, plus natürlich auch sowas wie eine Verletzungsprophylaxe. Ne? Der zweite Punkt war unser Lieblingspunkt. Langsam laufen. Ja. Und das hat er nochmal unterstrichen, ja, und hat halt auch gesagt, ja, es ist eine Herausforderung, auch für die Top-Top-Läufer, weniger für Eliud, aber auch für die Top-Top-Läufer, langsam zu laufen. Ja, also wirklich, wir haben das ja hier mehrfach auch von Eliud beschrieben, ja, der durchaus auch Einheiten im Fünfer-Tempo macht. Ja, das ist für Philipp unvorstellbar langsam, ja, das ist, aber es ist so. Und Patrick Sang sagt auch, es ist eine wirkliche Schwierigkeit, viele Leute einzubremsen und denen klarzumachen, dass das der Weg ist, ja, zu sagen, Leute, ihr müsst wirklich langsam. Und er bedrängt dann halt auch Leute in seinen Trainingsgruppen langsam zu laufen. Auf der anderen Seite Speedwork. Ja, und wenn wir von Speedwork reden, dann reden wir von Speedwork, also von wirklich schnell. Klar hilft das natürlich, wenn jemand da eine Basis hat, wie Kipchoge das hat, nämlich von einer Bahnkarriere, ja, und da kommen wir ja gleich bei den Frauen nochmal hin, da hat die Siegerin ja noch eine ganz andere, weil im Mittelstreckenbereich ausgeprägte Bahnkarriere, aber das ist halt, Voraussetzung ist halt ein Grundspeed, um eben auch, keine Ahnung, 12, 15, 20 mal 1000 in einer Qualität zu laufen, die dich nachher befähigt, überhaupt unter 60 Minuten Halbmarathon zu laufen, geschweige denn durchzulaufen, ja. Also das waren die drei wesentlichen Punkte da und das war für mich ganz, ganz spannend, aber eben auch sicher eine Grundbestätigung von einer Philosophie, die wir ja schon mehrfach hier diskutiert haben.
Das mit dem Krafttraining ist tatsächlich interessant, das habe ich nämlich bislang in Kenia, also muss man jetzt nochmal unterscheiden, wenn ich in Kenia war, war ich in aller Regel immer in Iten und nicht in Kaptagat, was jetzt zwar räumlich im gleichen Gebiet in Kenia liegt, aber trotzdem, glaube ich, eine gute Stunde Autofahrt entfernt ist. Und ich hatte in der Vergangenheit das so zumindest noch nicht beobachten können. Man muss aber auch hier, glaube ich, ein bisschen das ganze NN Running Camp wahrscheinlich ein bisschen gesondert betrachten. Die haben natürlich auch über die Möglichkeiten aus Holland und über Jos Hermans und diese, das ist ja schon eine relativ große Firma, sage ich jetzt mal, bestimmt auch die Möglichkeiten und also den Zugang auch zu up-to-date sportwissenschaftlichen Erkenntnissen aus Holland, die dann, glaube ich, auch dort unten versucht werden, eben umzusetzen mit Trainern, Physios etc. Und meine ich jetzt nicht nur Lauftrainer, sondern auch Athletiktrainer, Sportwissenschaftler, die das dann vor Ort für dieses NN Running Team in Kaptagat umsetzen. Und das ist total spannend zu hören, weil in der breiten Masse, wie ich das sonst in die TEN gesehen habe, in diesen anderen verschiedenen Trainingsgruppen, ist mir das bislang so noch nicht unbedingt aufgefallen, dass da so ein Wert draufgelegt wird. Aber ist ja gut zu wissen. Und ich glaube, dass das eine Erklärung auf jeden Fall ist für seinen, ja, sehr, also ich sage immer ästhetisch, ästhetischen Laufstil, bedeutet aber auch im Umkehrschluss sehr effektiven Laufstil. Und jeder, der einen Marathon schon mal gelaufen ist, kann wahrscheinlich nachvollziehen, damit dafür muss man ihn nicht in 2 Stunden und einer Minute gelaufen sein, kann nachvollziehen, dass sich halt ab, sagen wir mal, Kilometer 30 oder welche Marke wir auch immer jetzt mal nehmen wollen, sich eben nun mal nicht mehr so anfühlt wie bei Kilometer 1, weil halt Asphalt hart ist, weil das mit den Muskeln was macht, weil man dann vielleicht neigt, die Körperhaltung zu verändern, bei mir auch auf jeden Fall. Und dass dieses spezifische Krafttraining dazu helfen kann, Verletzungsprophylaxe ist das eine, aber das andere ist natürlich, die Laufökonomie zu fördern, gerade in Verbindung mit den jetzt heutzutage nicht mehr wegzudenkenden Carbon-Schuhen. Und wenn wir von Carbon-Schuhen sprechen, wir haben das ja natürlich auch sehr ausführlich im Lauf-Podcast, im Live-Podcast gemacht, wo wir über die Schuhe gesprochen haben, auch mit Udo Müller von Adidas. Es geht ja immer um diese Verbindung Schaum-Carbon-Element und diesen Bounce, den man bekommt, diesen eben optimal zu nutzen und in Vortrieb zu verwandeln. Und dafür ist, glaube ich, tatsächlich kann mit Sicherheit ein sehr spezifisches Krafttraining auf jeden Fall helfen, weil natürlich alles über Körperspannung, über Rücken-Rumpf-Stabilität auch geht. Ja, Kraft oder Impact verschwindet ja nicht auch einfach so. Natürlich haben wir heute vielleicht weniger Probleme mit der Wade oder mit das, was halt früher mit sehr dünnen Schuhen schon der Fall war, dass halt der Asphalt wirklich die Muskulatur sehr früh schon auch gedamaged hat. Das wird natürlich vielleicht einfach in andere Stellen verlagert, weil physische Energie verschwindet ja nicht. Und bei mir als sehr großem Läufer ist das sicherlich eher im Rücken, im unteren Rückenbereich, im Rumpfbereich, wo sowas dann sich bemerkbar macht. Und das nehme ich für mich als Hausaufgabe mit und ist ein guter Ansporn, glaube ich, da jetzt über die kommenden Monate mehr Fokus drauf zu legen. Jetzt, wo ich doch auch halbwegs hoffentlich wieder in einer Spur bin, wo zumindest mal wieder rudimentär eine Grundfitness erkennbar ist, sagen wir mal.
Ja, vielleicht noch abschließend. Ich glaube, die Herangehensweisen für seine beiden Rennen oder die Laborversuche in Monza und in Wien, da ist ja sehr umfangreich in diesem Projekt, das ja von etlichen Wissenschaftlern begleitet worden ist, gearbeitet worden, da hat das eine wesentliche Rolle gespielt. Ja, da hat ja Ernährung eine wesentliche Rolle gespielt. Da ist ja die Veränderung hinzu von Anfang an schon Kohlenhydrate zu sich zu nehmen gekommen. Ihr erinnert euch, dass er bei seinem letzten, also jetzt nicht dem aktuellen, sondern dem Weltrekord davor, alle 2,5 Kilometer sogar Getränke genommen hat. Das haben sie jetzt wieder reduziert, weil der Geschwindigkeitsverlust jeweils an den Tischen, trotz Bottle Klaus, ja, zu groß war, ja, addiert eben auf die Zahl der Verpflegungsstationen, sind das einfach ein paar Sekunden, die da verloren gehen. Aber da hat Krafttraining eine wesentliche Rolle gespielt. Da hat natürlich auch Gymnastik und solche Sachen eine Rolle gespielt. Also die haben da einfach alles betrachtet und das dann jetzt halt auch zurückgespielt. Ja, wir müssen uns da nochmal einen Spezialisten holen. Ich habe das schon mal, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt in der Folge mit Dr. Jens Ennepar, da könnt ihr noch mal reinhören, das ist schon eine ganze Weile her, ja, das ist über ein Jahr her. Jedenfalls habe ich das mit dem schon mal diskutiert, das war aber eher als, sagen wir mal, herauskommen aus einer Achillessehnenverletzung. Ja, da ging es halt zum Beispiel auch über Stiffness, ja, also Steifigkeit in der Beinmuskulatur, ja, weil wenn du so lange immer wieder stehen musst, ja, also, ja, was du gesagt hast, Impact optimal auf dem Fußschuh, um weiterzukommen und nicht einknicken, da brauchst du eine gewisse Stiffness in deinen Beinen. Ja, du darfst sicher nicht super, super flexibel oder weich sein. Das wird so nicht funktionieren, ja. Aber da können wir uns sicher nochmal einen Experten dazu holen, was das angeht, weil das
ein wir können sehr, ja sehr Patrick Zwang einladen. Du hast vielleicht seine Handynummer
ja,
jetzt.
Nee, leider nicht, ja. Aber das wäre natürlich ja klar, dass man muss ja auch einen Lerneffekt mitnehmen. Ne? Also du sagst ja jetzt, ich mache mal einen Hausaufgabenzettel, ja. Also geht mir ja auch so, ja. Normalerweise hätte man natürlich mit dem gleich sagen sollen, hey, lass uns am Donnerstag für eine Stunde hinsetzen und einen Podcast aufzeichnen, ja. Oder ein Gespräch aufzeichnen, was wir dann hier spielen. Ja?
Rein schneiden.
Ja, aber der ja, Gedanke kam mir natürlich auch, nachdem ich das Gespräch gemacht hatte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber mein Gott, ja, man kann ja lernen. Ne? Das ist ja kein Problem. Ne? Aber ja, lass uns doch nochmal deine Erfahrungen rekapitulieren. Ich sag mal, meine also vielleicht nicht ganz Außenwahrnehmung, aber meine Wahrnehmung. Also erstmal ist es ja ganz spannend gewesen, die Entwicklung hin zu dem Wochenende, weil vor 3 Wochen wusstest du noch nicht, ob du überhaupt in der Lage bist, Johannes und einer Gruppe helfen zu können mit einem gleichmäßigen, ja doch schon beachtlichen Tempo. Das hat sich dann über die Wochen erstaunlich verbessert. Ja, es bleibt dir dabei, du hast im Wesentlichen Grundlage gemacht und 3,5 Tempoeinheiten, ja, also wobei das ja Fahrtspiele im Wesentlichen waren, das waren jetzt keine Hardcore-Tempoeinheiten, das war kein Special-Block, kein Doppeln, was auch immer, ja, und du bist praktisch, glaube ich, keinen einzelnen Tag doppelt gelaufen, ne? Da kannst du noch überhaupt mal sagen, aber ich glaube nicht, nee. Ja, und dann bist du ja einen Job eingegangen, bei dem es nicht darum geht, nur geradeaus zu laufen, sondern da hat man noch ein paar andere Aufgaben, das kannst du ja gleich nochmal schildern. Ja, und du hast die ganze Zeit über ja einen so konzentrierten, aber total easy Eindruck gemacht, dass ich keine Sekunde gedacht habe, oh, jetzt hat er Probleme. Ja, 0,0. Du hast da in die Gruppe ja kommunizieren müssen, das ist ja auch dann deine Aufgabe. Ich glaube, das ist, ich habe dich nicht die ganze Zeit verfolgen können, obwohl ich euer Bild hatte, ja. Aber ich glaube, es war ein bisschen mehr los, als es los sein könnte in so einer Gruppe, ja. Die kann auch ruhiger funktionieren, ja. Das ist ja das eine. Also du hast relativ viel zu tun. Du hast dann deinen Job gemacht, bist bis halb gelaufen, 64,50 oder was es war. Ja, und du bist stehen geblieben und hast, glaube ich, kurz überlegt, auch jetzt die 22 kann ich auch noch kurz laufen. Nein, nicht wirklich. Aber du warst ja jetzt überhaupt nicht kaputt, angestrengt, whatever. Hast das Interview mit Jens-Jörg Rieck gemacht für uns und dann bist du unter dem Applaus der Massen nach Hause gelaufen. Ja, das war jetzt irgendwie schon so, dass ich gedacht habe, geiler Weg.
Ich erinnere mich sehr gut an unser Gespräch von vor 3 Wochen, wo eben diese Frage ja aufkam, auch von Marc Milde und ob ich mir vorstellen könnte, Johannes Motschmann war damals noch das Thema, weil natürlich Johannes und ich Teamkollegen sind im Marathon-Team Berlin, eben auch ihn zu unterstützen, weil er sich eben auch einiges vorgenommen hat für den Berlin-Marathon und ich damals ein bisschen perplex war, weil ich mir dachte, das war gerade so am Scheitelpunkt, wo sich's mal wieder laufen normal angefühlt hat, aber auf einem sehr niederschwelligen Niveau, sage ich jetzt mal. Da bin ich locker, klar, auch mal ein paar Höhenmeter und Trails gelaufen, aber das hatte jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass ich jetzt in absehbarer Zeit vorhätte, schnell auf der Straße wieder zu laufen. Und da war ich eigentlich eher geneigt, das abzusagen. Und da hast du noch gesagt, naja, kannst ja mal gucken, wie das so 2 Wochen läuft oder so. Und habe mich dann auch bewusst ja sehr vorsichtig erstmal mit Fahrtspielen rangetastet. Vorsichtig deshalb, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt nicht sofort auf eine Bahn gehen und sagen, ich muss jetzt, was weiß ich, 400er in dem Tempo laufen oder 1000er in 3 Minuten, sondern lassen wir mal dem Körper machen, was er machen kann und dann schauen wir mal, zu was das vielleicht reichen kann. Und um ganz ehrlich zu sein, selbst am Samstag,
also am Samstag
war ich mir vor nicht dem sehr, Lauf, ja. Den Samstag vor dem Lauf war ich mir nicht sehr sicher, wie weit das möglich ist, weil die einzige Das haben wir gar nicht mehr. Haben wir das noch in der Aufnahme besprochen letzte Woche? Ich glaube nicht. Die einzige.
Nee, die haben wir nicht, weil wir haben ja mit der Debbie schon Dienstag aufgezeichnet.
Am Dienstag aufgenommen. Das einzige Feeling für wo in der Kürze der Zeit, und es waren, glaube ich, wirklich 40 Minuten Fahrtspiel, 50 Minuten Fahrtspiel, 60 Minuten Fahrtspiel, dann die Abschlusseinheit am Mittwoch und den einen Longrun, wo ich mich von Felix habe verprügeln lassen, den 35er. das waren so meine im Kern die Einheiten, die ich gemacht habe. Ja, das ist also jetzt nicht, war jetzt nicht Raketenwissenschaft. und hat sich auch alles nicht so geil angefühlt. Das 60 Minuten Fahrtspiel hat mich schon ein bisschen überrascht, weil das tatsächlich in Summe, also in wie weit ich kam in dieser Stunde, ist tatsächlich so ein Wert, wo ich normalerweise auch, wenn ich fit bin, sagen kann, oh, das ist solide auf jeden Fall. Da muss man ja schon was drauf haben, dass man über 18 Kilometer kommt, 18,3 noch was war das, glaube ich. Dafür muss man schon ein bisschen was drauf haben. Aber ich habe dann am Mittwoch mir gedacht, komm, was machst du jetzt noch? Wetter war auch scheiße, ich wollte mich jetzt auch nicht erkälten und ewig draußen rumstehen. Hat geregnet und Wind und keine Ahnung. Ich mache einen 20er und innerhalb dieses 20ers mache ich zweimal 5 Kilometer in geplanter Race Pace. Also ich dachte mir so, wird der irgendwo im Bereich von 2:10 sein? Das war meine damalige Informationslage. Dann gucken wir mal, ob wir so 3:05, 3:06, das ist dann so 2:10, 2:10:30, einfach mal so einstreuen. Und klar, Einlaufen, Auslaufen habe ich auch ein bisschen flotter gemacht in so einem mittleren Bereich, damit es so insgesamt noch einen guten Tempodauerlauf hingibt. Ich war so am Struggeln. Ich sag's dir, also ich habe das eben 15:30 geschafft, aber das war ultra hart. Also das war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, ich spiele jetzt hier gerade mit 3:05 oder so, weil woher soll es auch kommen? Aber das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich dann nach Berlin gefahren bin an diesem Mittwoch eben danach und dachte mir, ja gut, das wird auf jeden Fall ein Halbmarathon, den ich hier pace, weil da dachte ich mir, ich glaube 15 wäre jetzt auch schon erstmal ordentlich. Und ich habe die Tage vorher, wir haben es ja vorher schon gesagt, auch viele zu tun gehabt, viele Treffen, teils beruflicher Natur, teils privater Natur, teils auf der Messe, auch mit euch natürlich Leute getroffen, das alles cool, hat Bock gemacht, war auch manchmal ein bisschen anstrengend, waren immer volle Tage, kurze Nächte. Aber ich habe auch nicht mehr so viel läuferisch gemacht. Ich habe natürlich dann auch die Tage vorher wirklich ein bisschen runtergefahren, das war vielleicht dann auch ganz gut. Ich habe keinen einzigen Tag in diesen 3 Wochen gedoppelt. Hätte ich, glaube ich, auch, wäre zu viel gewesen in der Kürze der Zeit, da jetzt so schnell hochfahren. Also Qualität und Quantität, beides gleichzeitig steigern, ist auch meistens nicht so der smarteste Weg. Habe mich dann eher für diese qualitative Schiene entschieden und dann ging ja dieses Ding los, was sollen wir jetzt eigentlich pacen? Weil es hat sich dann herausgestellt, dass Haftom, den ich auch ganz gut kenne.
Haftom Belder, ne?
Ja. Genau, Haftom Belder, der ja ein überragendes Rennen auch gemacht hat, plötzlich in Berlin ankam und meinte, also er möchte eigentlich auf 2:09 laufen. Und Johannes eigentlich eher so auf 2:11 mal angehen wollte und gucken, wie dann eine zweite Hälfte aussehen kann. Das hat wiederum Marc Milde, der das Ganze ja dann zu organisieren hat, vor die Herausforderung gestellt, dass eigentlich ja dann aus der vermeintlich einen Gruppe jetzt irgendwie 2 Gruppen hätten werden sollen. Und dann war irgendwie die Frage, wer wen wie paced. Und irgendwie sind sie sich dann einig geworden, aber das war dann auch Samstag Nachmittag oder ich habe die finale Info Samstagabend bekommen vor dem Marathon.
Ja, tatsächlich. Darf ich da noch als Hintergrund sagen, es ist dann sehr eindringlich mit Haftom gesprochen worden. Okay. Ja, also Haftom kam halt aus einer Trainingsphase in Äthiopien, hatte da offensichtlich sehr, sehr gut trainiert mit seinem Coach zusammen und die haben schon gedacht, ja, der kann auf jeden Fall 2:09, wenn nicht schneller laufen. Und so wollte er auch gleich andonnern, ja, um sehr, sehr schnell zu laufen. Plus, der hatte 4 Tage vorher seine Einbürgerungsurkunde bekommen. Der war natürlich in totalen Hoch, ja, also richtig geflasht. Und der wollte jetzt der Welt zeigen, dass er sie einreißen kann. Ja, und zwar schon auf dem ersten Halbmarathon. Und ich bin 100%ig sicher, wenn der sehr schnell, viel schneller angelaufen wäre, er wäre niemals dahin gekommen, wo er jetzt ist. Vorher Bestzeit 2:13. Ja, also das nochmal. Und dann hat man ihn mit sanfter Gewalt überredet, glaube ich. Also mit verbaler Gewalt, ja.
Also ich bin voll deiner Meinung. Ich glaube, oftmals mich eingeschlossen, dass man natürlich ehrgeizige Ziele hat und das immer mit einem möglichst gleichmäßigen Tempo sozusagen angehen möchte. Also man möchte quasi nichts verschenken, keine Zeit liegen lassen auf der ersten Hälfte. So ist die Denke oft. Es ist aber in aller Regel wahrscheinlich wirklich smarter. Bei Haftom bin ich 100% überzeugt, dass ihm die erste Hälfte, die zwar langsamer war wie das, was er laufen wollte, aber eigentlich hinten raus gerettet hat, dass er so noch zulegen konnte. Und für Johannes war es natürlich dadurch, also er hat dann sich halt committed, eine halbe Minute schneller anzugehen, als er eigentlich wollte. Das war dann halt so dieses ja, der Kompromiss, der hoffentlich dann beiden hätte passen sollen. Ich glaube für Johannes, also dass er eine 2:10 laufen kann, bin ich 100%ig überzeugt. Er ist im Frühjahr in Berlin mit 61:30, weiß ich jetzt nicht mehr genau, eine der schnellsten Zeiten gelaufen, die jemals ein deutscher Halbmarathonläufer gerannt ist. Er ist auf jeden Fall unter den Top 10 der ewigen deutschen Besten, ist er damit. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, mit der man, das braucht man sich keine Gedanken machen, dass man da echt 2:10 laufen kann. Er hat natürlich auch einiges riskiert. Er hat nicht viel Pause oder Puffer gehabt jetzt zu den Europameisterschaften, wo er auch Teil des Silberteams der Männer war und auch der drittbeste Deutsche, genau, nach Richard Ringer und Amanda Petros, also da auch ein wirklich gutes Rennen gemacht hat. Und unsere Schwierigkeit, mit unsere meine ich jetzt die Schwierigkeit von Hendrik Pfeiffer, der auch hier mit mir dieses ganze Unterfangen als Pacemaker unterstützt hat, übrigens jetzt dann in New York noch laufen wird, ein Marathon, wo er sich sehr drauf freut, und zwei kenianischen Athleten. Das in geordneten Bahnen zu halten, ist tatsächlich aufwendig als Pacemaker. Also man ist ja dann nicht derjenige, der sich normalerweise in der Gruppe verstecken kann, auch wenn der ein oder andere vielleicht an der am Straßenrand oder ich weiß nicht, was alles in der Übertragung gezeigt wurde, mich auch manchmal in zweiter Reihe oder sogar weiter hinten in der Gruppe gesehen hat. Das lag meistens daran, weil ich dann auch mit den Leuten in der Gruppe kommunizieren wollte. Primär natürlich mit Johannes. Bei Haftum war sehr schnell ersichtlich, dass das System eigentlich auch schneller, gerne schon schneller sein könnte, weil der ist ja fast schon den Kenianern in die Hacken gelaufen. Und ich habe immer versucht, das so ein bisschen zusammenzuhalten und auch mal drauf einzuwirken. Hendrik hat sich immer netterweise direkt neben den Kenianern aufgehalten. Da konnte ich dann auch mal von hinten wieder Hendrik irgendwie vorrufen, er möge doch mal kurz mit den Jungs aus Kenia Rücksprache halten, dass wir vielleicht jetzt nicht bei 302 bleiben, sondern wir uns wieder Richtung die 305 bewegen, die eigentlich auch angesprochen oder ausgemacht sind. Und ich glaube, wir hatten schon hier und da ein paar unruhige Kilometer dabei, was mir auch leid tut. Das ist dann immer in der Steuerung der einzelnen Athleten auch nicht so ganz einfach, obwohl wir natürlich auch unsere eigenen Uhren haben. Wir haben das Auto gehabt, aber ich glaube, der Kilometer, ich müsste nochmal nachschauen, 6-7 oder irgendwas. Also es war ein relativ früher Kilometer, der mal ein 3-0 war, wo ich dann auch dachte, Jungs, ey, was ist denn los? Ich kenne das ja selber, wenn du 3-0-5 laufen willst, dann ist das ja schon auch im Rahmen deiner Marathonambitionen ein anspruchsvolles Tempo. Da möchtest du nicht nochmal kurz zwischendrin einen Kilometer ein 3-0 haben. Das tut einfach unnötig weh, muss eigentlich auch nicht sein. Und da war ich eigentlich bemüht, das Ganze ein bisschen einzubremsen und kompakter zu halten. Dadurch ist man tatsächlich sehr gut beschäftigt, habe ich gemerkt, während man da unterwegs ist. Und was mein persönliches oder meine persönliche Überraschung während des Rennens war, dass es tatsächlich sich besser angefühlt hat, als ich sage jetzt mal, erwarten konnte. Also wie gesagt, ich hatte keine sonderlich hohe Erwartungshaltung. Ich habe eher damit gerechnet, dass vielleicht auch bei 15 schon Schluss ist. Ich habe mich relativ kontrolliert noch gefühlt. Ab 18, 19 habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich jetzt nicht so wie üblich wahnsinnig lang dafür trainieren konnte. Da habe ich dann schon gemerkt, das wird jetzt schon ein bisschen von den Beinen natürlich ein bisschen schwerer. Wir haben es auf 1:04, ich glaube auf meine Uhr war es 49, aber ich glaube 50 war es bei Johannes, der eben kurz hinter mir dann die Halbmarathonmarke passiert hat. Ich denke, dass die 11 Sekunden hoffentlich halbwegs im Rahmen der Toleranz waren.
Ja, also ihr wart 11 Sekunden zu schnell, ne, zu dem einen
genau.
Plan. Ja.
Genau,
also ich glaube, dass Johannes leider natürlich ein bisschen der Leidtragende des Kompromisses am Anfang schon war. Ja, ja. Weil ich glaube, ihm hätte genau die 65-30, die ja eigentlich mal auf dem Zettel
besser
waren,
getan.
Die hätten ihm besser getan. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, man weiß es trotzdem natürlich immer nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wirklich hingekommen wäre oder zumindest in den Bereich seiner Bestleistung gekommen wäre, ist für mich relativ groß. Ja, weil ich glaube, was du sagst, ja, dann da mal eben eine 3-0 reinstreuen und dann wieder einen Kilometer etwas langsamer und dann wieder einer etwas schneller. Es ist halt einfach zu unruhig dann, wenn du nicht eine komplette Vorbereitung dahinter hast und im Prinzip in der Lage bist, eine 2:09 zu laufen, ja, so wie Haftum.
Genau.
Ja, dann ist das halt einfach schon zu viel Struggle. Ja, und ich habe ja gesehen, dass die Gruppe sehr groß war. Da war ja hier der Österreicher noch dabei, ne?
Peter Herzog.
Peter Herzog, genau. Und ich habe ja an der Startliste schon gesehen, dass die Gruppe noch größer werden würde, weil da eben relativ viele andere Kandidaten noch dabei waren.
Der Mongolei war natürlich
genau,
dabei,
ein
Japaner war dabei.
Auf eurem Kurs halt sich da natürlich auch gefreut haben, dass es die Gruppe gab, ja.
Im Vergleich zu letztem Jahr bei mir komplett andere Geschichte. Ja. Also nicht nur, dass die Bedingungen weltrekordverdächtig dieses Jahr waren und nicht so warm wie letztes Jahr, sondern auch, ich bin letztes Jahr zusammen mit Haftum sind wir alleine den Halbmarathon durchgegangen. Keine Pacemaker mehr drin. Also bei Halbmarathon ist der letzte raus. Danach waren wir alleine und da war noch eine Gruppe zusammen, wo Hendrik drin war. Was ja auch immer eine ganz gute ist, wenn man einen europäischen Läufer immer noch so drin hat, der so ein bisschen das Zepter in der Hand hat. Zwei kenianische Athleten waren noch dabei als Pacemaker. Und die Gruppe war zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen, mindestens noch so, ich glaube, 6 oder 8 Mann groß.
Ja.
Das ist natürlich ein eklatanter Unterschied, wie das dann auch in einer zweiten Hälfte sich dann noch weiterentwickeln kann.
Absolut. Das war aber schon klar, wenn, als ich gesehen habe, 115 Leute, in, also ja. Männer im Elitebereich, da war das klar, dass dann eben auch die Gruppen 2, 3, 4, 5, 6 da noch sehr, sehr kopfstark halt sein würden, dass da halt einfach viele Leute da noch unterwegs sind. Ja. Aber insgesamt finde ich jedenfalls, kannst du aus dem Ding wirklich unglaublich positiv rausgehen, ja, weil es zeigt ja, dass eben diese Herangehensweise nach einer langen Phase von wirklich sehr hartem Training funktioniert. Und ich glaube gar nicht, dass jetzt die Schlussfolgerung sein muss, noch mehr doppeln, noch mehr lang, noch mehr Intensität, sondern dass man sich halt smart in diesem Weg nochmal genau umgucken muss.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es hat auch, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, nicht nur, weil man jetzt rausgeht und sagt, okay, das war jetzt sportlich mal wieder irgendwo mal so einfach eine Orientierung, eine gewisse Standortbestimmung, ja auch für mich so, wo ich jetzt bin nach diesem jetzt auch nicht ganz einfachen Sommer, sondern es hat auch einfach Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Es hat einfach Bock gemacht, also die Stimmung zu erleben, auch auf der Strecke, wie gesagt, ich Gänsehaut gehabt, durchgehend Gänsehaut, war verrückt. Hat einfach richtig Spaß gemacht, mal wieder eine Startnummer am Trikot zu haben. Ja, andere Vorzeichen natürlich jetzt und eine andere Aufgabe. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch für jeden, den ich da vielleicht ein bisschen unterstützen konnte. Natürlich sowieso für Haftum natürlich auch. Wie gesagt, 2:09:06, glaube ich, war am Ende die Zeit. Brutale Zeit. Also ist jetzt ja damit auch direkt nach Amanal Petros, nach Richard Ringer, aktuell, glaube ich, der drittschnellste damit ist ja Deutsche. Athlet, der noch aktiv ist sozusagen jetzt aktuell. Ich überlege gerade. Müsste korrekt sein. Genau.
Ja, stimmt.
Richard hat noch eine 2:08 stehen genau. von Siena damals, glaube ich, auch mit Corona.
Ja, außerdem, wir sind uns ja, glaube ich, einig, das ist ja ein super Typ, ja. Es ist ja immer ganz positiv und freundlicher Typ. Also sehr macht höflich, total Spaß, sich mit dem zu unterhalten.
Super.
Und also wirklich auch eine Bereicherung für die Szene. Ne?
Absolut, auf jeden Fall. Für den freut es mich natürlich riesig, weil der wird natürlich auch wahrscheinlich vom einen oder anderen im Vorfeld wahrscheinlich beäugt worden sein und hat sich gedacht, hey Junge, hat 2:13 noch was stehen und möchte jetzt hier 2:09 laufen, also lass mal die Kirche im Dorf. Und hat dann halt aber eine 2:09 auch abgeliefert, also das ist doch super. Und übrigens, ja, hier Felix, können wir kurz noch Felix erwähnen natürlich auch. Felix' Aufgabe war ja, eine Japanerin zu pacen, die ein bisschen ähnliche Voraussetzungen hatte, glaube ich, insofern wie Haftom. Die hatte eine 2:28 stehen, zwar bei den Olympischen Spielen in Sapporo ein sehr gutes Rennen gemacht, ein Platz hinter Debbie gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also 19. bei den Olympischen Spielen mit einer Bestzeit von 2:28. Auch eine sehr gute Zeit, aber die wollte jetzt 2:21 laufen. Ja, da möchte ich jetzt auch mal kurz das so zumindest mal ansprechen, dass 7 Minuten ist bei uns sehr viel. Das ist bei den Frauen auch sehr viel. Also wenn ich jetzt nächstes Jahr zu Marc kommen würde und sagen würde, Marc, du, ich habe eine 2:12 stehen, ich möchte aber nächstes Jahr auf 2:05 anlaufen, dann würde Marc wahrscheinlich sagen, Alter, was hast du heute Morgen im Kaffee gehabt? Aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen verrückt. Und die hat Felix bis Kilometer 26 begleitet. Felix hat leider relativ früh mit bisschen muskulären Problemen zu tun gehabt, hat aber seinen Job, den er ja dann für sie hatte, sehr gut offensichtlich gemacht, denn die ist 2:22 gelaufen und auch eine kleine Side-Story, damit man mal sieht, wie das so hinter den Kulissen abläuft, deren Manager, der hat sich wohl im Nachgang beim SCC, also bei den Veranstaltern gemeldet, um die Kontaktdaten von Felix zu bekommen, weil er ihn irgendwie nicht mehr getroffen hat dann im Hotel und ihm eine, weil er so glücklich war, dass seine Athletin so gut betreut wurde und so eine tolle Zeit gelaufen ist, dass er ihm noch einen Bonus quasi zukommen lassen möchte. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil normalerweise müssen oder können die Leute davon ausgehen, dass die ja von den Veranstaltern Pacemaker auch engagiert und bezahlt werden. Bei Felix war das jetzt ein bisschen anders. Felix hat gesagt, gib mir einen Startplatz, ich mache das schon und habe dann ja auch meinen Spaß dabei, in Berlin den Marathon zu laufen. Also der, ja, er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut und wollte jetzt noch mit Felix Kontakt aufnehmen. Und genau, Felix lief es jetzt nicht so gut. Muskulär bedingt, er hat, wie gesagt, diese 2:20er oder 2:21er Pace bis Kilometer 26 gemacht, hat dann die Dame weitergeschickt, hat dann den Fuß vom Gas genommen, auch so, ich glaube, er hat mal eine kurze Pause gemacht, um sich den Schuh neu zu binden und ist das dann relativ entspannt fertig gelaufen, ist immerhin trotzdem noch 2:30 gerannt, also spricht, glaube ich, auch für den Trainingsstand, den er aktuell hat. Bin mal gespannt, ob er vielleicht noch spontan andere kurzfristigere Ziele diesen Herbst noch in Angriff nimmt.
Ich habe da schon sowas gehört.
Ja, die Verfassung ist natürlich sehr gut.
Im Post-Race-Bereich. Oder war es bei der Party nach 12?
Da muss man natürlich auch überlegen, ob das dann vielleicht die richtigen Momente sind, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ja, mal gucken. Also der ist auf jeden Fall auch sehr gut drauf. Und
ja, lass mich das noch kurz ergänzen mit der Ayuki Suzuki, so heißt die, weil das ist wirklich eine ganz, das ist eine ganz süße Geschichte, wie das jetzt ausgeht. Also es waren insgesamt ja über 30 Läuferinnen und Läufer aus Japan unterwegs, weil die sich in Berlin qualifizieren musste für ihr Ausscheidungsrennen um die Olympischen Spiele 2024. Da war Berlin ausgedeutet worden als ein Rennen, um überhaupt an dem Ausscheidungsrennen in Japan nächstes Jahr teilnehmen zu dürfen. Dafür musstest du bei den Frauen eine 2:28 anbieten, bei den Männern eine 2:11:30, glaube ich. Ihre Bestzeit also war zu schlecht, um an dem Qualifikationsrennen teilzunehmen. Gleichzeitig aber ist es so, dass bestimmte Leistungen bei den Frauen unter 2:24 schon Vorqualifikation sind für die Olympischen Spiele. Und da haben die sich gedacht, okay, wir sind in einer guten Verfassung, das ist ein tolles Wetter, das ist eine super Strecke, wir haben die Option, hier laufen zu können, nächstes Jahr nicht. Also nutzen wir das und orientieren uns so, dass wir schon eine Top-Zeit haben und damit schon eine sehr, sehr, sehr gute Orientierung in Richtung Olympia 2024. Das war die Herangehensweise. Und dann haben die gesagt, okay, wir wollen eine 2:21 laufen. Da hat Felix ja auch mal kurz geschluckt.
Das war auch so, okay. Das ist halt auch für mich deutliches Bestzeittempo. Mal
genau
gucken,
so, ne?
Wie
genau
weit
so,
ich da komme.
Ja, ja, aber er hat das ja dann angenommen, das Tempo. Ja, Klammer auf, sie waren vorher in wesentlichen Teilen des Rennens noch schneller unterwegs. Ja, also Richtung 2:20. Ja, aber das hat Felix wirklich super gemacht, weil die sind Strich ihr Tempo durchgelaufen. Ja, und in Japan wird sehr viel Geld mit Laufsport verdient und so weiter. Und der Manager war ja wohl zwischendurch schon mal bei Felix und hatte nur signalisiert, dass ihm das super gefällt, wie er das da gemacht hat. Und dann kommt ja noch eine andere Geschichte dazu. Debbie hat ja in unserer letzten Folge erzählt, dass sie eine Japanerin auf der Zielgeraden überholt hat. Und den Jubel ja darüber, dass da ja eine Japanerin eigentlich lief, für sich dann gewertet hat. Ja? Und das war genau besagte Ayuki Suzuki. Ja, das ist ja also so eine Zusammentreffen von Karrieren dann wieder, ja.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich ihr das erzählt vor dem Rennen am Sonntag und habe gesagt, du, wenn du die Gelegenheit hast, die läuft da mit Felix zusammen, ja, weil da waren, glaube ich, 6 oder 7 Japanerinnen im Rennen. Wussten wir jetzt auch nicht ganz genau, wer ist eigentlich wer. Da haben wir uns dann angeguckt und ich sage dann, Debbie, das ist die Japanerin, die du da übersprintet hast, ja. Und sie ist dann halt noch hingegangen, weil sie hat ja da nur so einen 25 Kilometer Tempodauerlauf gemacht. Und ist vor dem Rennen noch hingegangen, hat die begrüßt und so, ja, weil ich meine, das ist, weiß selbst, wie das ist, wenn man sich überspurtet im Ziel, da haut man sich ja jetzt nicht die Zähne ein, sondern dann gratuliert man dem anderen, weil natürlich, es halt einfach der Respekt gebietet, ja. Und die war ja mit ihrem 19. Platz genauso happy wie Debbie mit ihrem 18. Platz bei Olympischen Spielen. Ja, und so kommen dann so Karrieren wieder zusammen, ja. Und nochmal, die ist 2:22:02 gelaufen. Was ist das eigentlich für eine geile Zeit?
Ja,
also eine exakte Zeit. So, und das ist natürlich super. Weißt du, Felix ist jetzt für ein komplettes Wochenende nach Japan eingeladen worden.
Davon weiß er noch nichts, aber vielleicht wird das natürlich das. Felix möchte ja alle Majors mal laufen, Tokio fehlt noch. Vielleicht hat er so erst die Möglichkeit, über den Manager zu sagen, also, hey, ich pace die auch gerne nochmal in Tokio.
Also sagen wir mal so, da lassen sich so Leute ja auch nicht lumpen. Ne? Also wenn er jetzt wirklich sagen würde, ich möchte mal in Japan einen Lauf machen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist.
Ja, also das,
also
das
so stimmt tatsächlich. So funktioniert dann eben auch, ja, so ein Ding hinter den Kulissen, ja, dass da sehr viele Sachen besprochen werden, ja, und das ist jetzt ja übrigens eine Top-Top-Zeit, eine 2:22:02.
Absolut.
Aber
allerdings,
mit der Entscheidung nichts zu tun. Ja,
brutal, ich wollte gerade sagen, die perfekte Überleitung, um jetzt noch endlich auf die Damen zu kommen, weil es ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass sich wahnsinnig viel auf Eliud Kipchoge fokussiert und das auch irgendwo natürlich in Teilen zu Recht, aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, das war, glaube ich, eines der, wenn nicht das verrückteste Frauenrennen in der Geschichte des Berlin-Marathons wahrscheinlich, zumindest was die Leistungsdichte auf jeden Fall mal anbelangt, weil mit der 2:22:02 war sie wie vielte wahrscheinlich, war also Top 10 sicherlich.
Ich muss nachgucken, weil ich habe es nie am Schirm.
Genau,
ich bin noch nicht mal Top 10 sicher. Aber ich schaue es nach.
Ich schaue es nach.
Du machst
es auf jeden Fall gehen lassen.
Genau. Die Würdigung.
Genau, also Tigist Assefa, über die werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen mehr hintergrundmäßig sprechen müssen. Die war nämlich in ihrer, sagen wir mal, ersten Laufkarriere, wenn man vielleicht so will, Mittelstreckenläuferin. Ralf hat es vorher gesagt, 800 Meter und ich glaube auch 1500 Meter. Das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass Leute mit so einem Background irgendwann mal beim Marathon enden. Ja, 5000, 10.000 Meter, total vorstellbar, total normal. Eliud Kipchoge ist ein gutes Beispiel dafür. 800 Meter. Eher ungewöhnlich, ist, glaube ich, erst ihren zweiten Marathon gelaufen, hatte da vorne Zeit stehen im Bereich von
2,34.
Ja, wollte gerade sagen, von über 2 Stunden 30, also 2,34 ist jetzt ja wirklich, also ist auch natürlich eine tolle Zeit, aber das lässt jetzt nicht darauf schließen, dass der zweite Marathon dann in 2 Stunden 18 sein wird, 2 Stunden 15 sein wird, was die drittschnellste gelaufene Zeit der Geschichte ist. Und alleine noch drei weitere Athletinnen, nämlich Rosemary Wanjiru, Tigist Abacheves und Vorkenesh Edesa sind alle auch noch 2,18er Zeiten gelaufen, nämlich 2,18.00, 2,18.03 und 2,18.51. Und ich glaube, es gab lediglich ein anderes Rennen, wenn mich nicht alles täuscht, müsste es Tokio gewesen sein, wo vier Damen in so einer Dichte, in diesem Zeitenkorridor überhaupt mal gelaufen sind.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
Und das ist halt, ja, irgendwie, das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Das ist echt schade. Und 2015, ja, also, da dürfte eigentlich nur, genau, ach Gott,
das hätte mir nur Bridget Koske.
Genau, Bridget die jetzt Koske, leider absagen musste für genau, London, glaube ich.
Ja, Bridget Koske und Paula Radcliffe waren jemals schneller.
Richtig. Brutal.
Ja. Also, das ist schon richtig crazy. Ja, das muss man ganz klar sehen. Aber es ist natürlich eine Mischung der Ergebnisse, die wir schon gesehen haben. Es ist natürlich halt auch diese Nummer mit den Schuhen, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber auch, dass zunehmend vor allen Dingen auch Frauen mit Unterdistanz-Bestleistungen kommen, die einfach anders sind. Ja, die sind wirklich anders. Ja, Ayuki Suzuki ist Achte gewesen. Ja, nur das jetzt nochmal als Ergänzung.
Aber trotzdem, also Achte übrigens ist natürlich beeindruckende Platzierung.
Ja,
aber Achter mit einer 2,22 bei einem Major-Marathon, da kannst du halt auch mal gewinnen. Ja, also
ja, das ist halt. Übrigens war sie noch nicht mal beste Japanerin.
Was? Ja,
weil Rika Kaseda war vor ihr in 2,21,55, dann sie 2,22,02. Für mich die perfekte Zeit. Und dann direkt hinter ihr die nächste Japanerin, Sayaka Sato, 2,22,13. Also auf dem Level, überlegt euch das mal, Leute, ja, die schlechteste Japanerin im Moment im Olympic Ranking 2,22,13. Halleluja.
Ja, ja, es ist unfassbar. Also das ist wirklich so stark. Und ja, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit schon häufiger mal drüber gesprochen, über Laufen in Japan und so weiter. Es ist so, dass das ein ähnliches Standing genießt, so kann man es, glaube ich, sagen, wie bei uns der Fußball. Also Japan ist Laufland und in Japan ist das Laufen, also das Laufen auch auf professionellem Niveau sehr, sehr gut organisiert. Also es ist so, dass wirklich große Firmen sich quasi Rennställe, wenn man so will, halten. Ne? Also die stellen Trainer an, die stellen einen Staff an, Physio, Sportwissenschaftler etc., und auch Athleten und Athletinnen sind quasi dann bei großen Konzernen angestellt, also Toyota,
ich glaube,
Suzuki
etc. Die Suzuki ist bei der Feuerwehr.
Oder das gibt's natürlich auch noch. Ja. Klar, es gibt natürlich auch die überstaatliche Geschichten, aber auch sehr viel so corporate-mäßig, dass die Firmen da sehr viel dann auch auf sich halten. Und dann gibt's natürlich auch in Japan ist natürlich auch die Dichte mit den Rennen eine ganz andere. Also
ja, wenn wir nochmal auf Assefa kommen.
Ja,
die Geschichte habe ich ja am Sonntag auch erzählt. Also die hat schon in Berlin beim ISTAF die 800 gewonnen. Ja, die war als 800-Meter-Läuferin in Rio bei den Olympischen Spielen. Ja, also du kannst jetzt überlegen, ob du bei den nächsten Olympischen Spielen vielleicht mal 800 läufst. Ja, dann ist mal den anderen Weg. Ja, aber da musst du 1,43 laufen können, sonst wird es schwierig. Ja,
ich wollte gerade sagen, dass
also da 1:43. Ja,
mit den Fähigkeiten bei mir glaube ich ein bisschen schwierig.
Ja, und tatsächlich hast du sie ja dieses Jahr zumindest, ich weiß nicht, ob du sie da so wahrgenommen hast, aber die ist ja in Herzogenaurach gelaufen bei dem
Event, bei Road to Records,
wo du Haile Gebrselassie interviewen durftest. Ja.
Richtig, da habe ich sie gesehen, weil das Gesicht kam mir, also ich hatte damals nicht vor Augen unbedingt, wer sie ist sozusagen, aber ich habe sie schon wahrgenommen, ich habe mich auch an das Gesicht erinnert, war dann auch ein bisschen am Überlegen, als sie natürlich da vorgestellt wurde für Berlin, da wurde ich gesagt, hey, okay, wie habe ich sie da wohl vor einem halben Jahr in Herzogenaurach wahrgenommen? Was hatte sie da für eine Bestzeit? Ich glaube, dass sie damals ist sie den Halben gerannt oder den Zehner?
Ich meine, sie ist halb gelaufen.
Ist ja. Sogar in Halb gelaufen, ja, genau. Also sie ist da noch, glaube ich, schon, oder war schon mittendrin in dieser, ich sage jetzt mal, Transformation auch hin zu längeren Strecken. Und ja, hier sehe ich es gerade. Ich habe hier auf World Athletics, also der Leichtathletik Weltverband hat ja auch eine sehr gute Athletendatenbank. Da kann man ungefähr jeden Athleten, jede Athletin googeln sozusagen und kriegt da eine komplette Übersicht über alle gelaufenen Wettkampfergebnisse und natürlich auch über alle persönlichen Bestleistungen. Und du hast vollkommen recht, Ralf. Sie ist am 30. April in Herzogenaurach im Rahmen dieses Road to Records Events ihre Halbmarathon-Bestzeit gelaufen von 7:60:28. Was fällt uns Expertinnen, die hier alle diesen Podcast hören, dazu direkt auf? Die ist quasi ihre Halbmarathon-Bestzeit fast durchgegangen, ja, genau. Und hat die einfach nochmal in Berlin draufgepackt, weil ja 7:60:28 wäre ja 2:14:58 und sie ist 2:15:37 gelaufen, was komplett verrückt ist auf jeden Fall. Und es war auch National Record, sehe ich hier gerade.
Ja. Wobei auch da ja der Punkt war, das war eine große Gruppe und die waren halt sehr lange noch zu 5, 6, 7, ja, wo ich auch immer wieder durchzählen musste und gedacht habe, das sind ja noch 7, ja, das sind ja noch 6, also sehr, sehr lange und die waren die ganze Zeit ja auf diesem Tempo unterwegs, also in Richtung 2:17 ging es die ganze Zeit für die gesamte Gruppe, ja, und da hast du auch gedacht, ey, Leute, das ist ja richtig crazy, ja, und Kira D'Amato, die Amerikanerin, die wir halt auch ein bisschen gefeatured hatten im Vorhinein, weil sie halt eben auch aus meiner Sicht eine bemerkenswerte Geschichte hat, also Lebensgeschichte, im College schon sehr gut gelaufen, dann aber professionelles Laufen, den Sprung dahin nicht geschafft. Dann, wie sie immer sagt, die normale Karriere einer Vorstadtmutter, zwei Kinder gekriegt, in der Immobilienfirma ihrer Mutter mitgearbeitet und so weiter. Ja, also ne, hat sie immer gesagt, so, ich bin die schnellste Immobilienmaklerin der Welt und so, bla bla. Ja, und dann gemeinsam mit ihrem Mann, der eben auch im College mit ihr gelaufen ist, wieder so Läufe angefangen, so in der Community halt auch Läufe angefangen und dann gemerkt, dass sie schneller war als die meisten anderen, ja, und ist vor 3 Jahren in Berlin gewesen, um dort zu laufen. Und da war halt genau dieser Übergang von, ich laufe jetzt mal wieder ein bisschen zielorientierter. Und da ist sie in 2:34 gelaufen. Ja, also nicht so anders als jetzt so die Sprünge, die halt auch Assefa gemacht hat. Ja, und die schickt halt morgens ihre Kids zur Schule und läuft dann ein Wettrennen mit dem Schulbus. Ja, wer als Erster die, keine Ahnung, 10 Meilen oder was das da sind, laufen kann. Also solche Sachen. Cool. Ja, die hat halt da so eine kleine Community, wo dann eben auch ein paar ambitionierte Läufer dabei sind. Einer davon ist ihr Tempomacher auch gewesen in Berlin. Der hatte allerdings ein kleines Problem. Eli Franz heißt der. Der ist eigentlich deutscher Herkunft und einer seiner Verwandten hat geheiratet an diesem Wochenende und der musste noch zur Hochzeit und es war nicht ganz klar, ob er zurückkommt und wie stark der Hangover ist. Ja? Also so. Ja? Also der hatte auch ein Action-Wochenende. So, und die hat sich dann relativ schnell aus dieser Spitzengruppe rausgehalten, weil es halt einfach zu schnell war und ist halt auch nicht an ihren Landesrekord rangekommen. Die hat ja auch diesen Doppelstart gemacht, die ist halt WM gelaufen, 7. geworden, was natürlich auch eine fantastische Leistung war. Ja, die junge Dame ist 37 und wollte jetzt in Berlin im Prinzip nochmal ihren Landesrekord angreifen, ja.
Und ist zu Beginn des Jahres ja auch schon, also genau, zwar nicht Houston, im April, sondern Houston ist immer im Januar, aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist der 3. Marathon dieses Jahr, das ist schon auch ein ambitioniertes Unterfangen auf jeden Fall.
So, und die ist jetzt ja noch nicht mal in Top 10 gewesen, die ist ja 2:21 gelaufen. Ja? Also das war der drittschnellste Marathon ever in ihrer
2:21 oder 2:23?
Das muss ich jetzt nochmal nachgucken.
Weil 2:22 war ja noch Platz 8 quasi.
Stopp. Ja, ist es Quatsch. Die war natürlich Sechste. Sie ist 2:21:48 gelaufen.
Ah, okay, krass. Ja, ja.
Ja, 2:21:48 in einem Rennen, wo sie praktisch nicht mehr vorkommt. Ja, weil davor ihr halt unfassbar geballert wurde. Ja, und sie war auch nicht so glücklich und sagte, oh ja, es war richtig hart und läuft so eine Zeit, ja, die auch im amerikanischen Kontext herausragend gut ist.
Auf jeden Fall.
Ja, da sieht man mal, was los ist in der Marathon-Szene. Das macht es natürlich alles spannender. Ja, aber es waren natürlich jetzt auch wieder die nächsten Generationen der Schuhe. Ne? Also bei allen Herstellern, ja, also da ist ja nochmal weitergearbeitet worden. Es ist sicher, die Dinger laufen sich nicht von alleine, aber die Effekte sind natürlich andere. Das ist ein bisschen schade für die Generation Gebrselassie, Bekele und Co. und sicher auch Radcliffe oder so, ja, weil die natürlich einfach mit anderem Material unterwegs waren. Das muss man auch sehen.
Ja. Das ist zweifellos so und wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Es sei denn, es wird irgendwann mal wie im Schwimmsport doch nochmal ein Cut gezogen. Wie gesagt, wir gehen wieder zurück auf die Vor-Carbon-Ära.
Schwer vorstellbar.
Ich glaube es auch nicht. Ja. In der Leichtathletik kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich glaube, dass es jetzt gewisse Regularien zumindest mal gibt, seit ja fast 2 Jahren jetzt schon, die zumindest so Guidelines darstellen, sag ich mal, wohin so eine Entwicklung noch gehen darf überhaupt, ist, glaube ich, mal nicht verkehrt, weil man hat jetzt gemerkt, es war natürlich nochmal ein außergewöhnliches Happening, ja, Weltrekord nach 4 Jahren nochmal wieder in Berlin, das ist was Besonderes und ich finde, genau so sollte es auch sein, dass ein Weltrekord immer noch was total Außergewöhnliches, was Spezielles ist, was auch dann Wellen schlägt und es gab ja schon Phasen, klar, hängt natürlich wahrscheinlich auch immer von der Streckenwahl so ein bisschen ab, man kann sich natürlich auch immer die Strecken suchen, die nicht so stark oder so häufig im Fokus sind, um immer einen Weltrekord aufzustellen, aber es ging teilweise schon auch manchmal ein bisschen arg schnell, jetzt auch auf kürzeren Strecken und ich finde, es sollte wirklich sowas Besonderes bleiben, um diese Begeisterung für den Sport auch zu erhalten. Es wird sonst sehr schnell sehr beliebig.
Ja. Du, dann sollten wir, glaube ich, noch auf unsere KI kommen und danach erzähle ich euch noch vom nächsten Sub-2-Hour-Projekt und wir schauen aufs Wochenende, weil wir ja schon wieder ein Marathon-Wochenende haben, ja, und dann will ich natürlich wissen, was du machst. Und ich habe auch schon einen Plan für Montag, weil Montag, nicht vergessen, ist Feiertag. Ja, da kann man auch noch einen Long Run machen, wer gerne möchte. Ja, weil jetzt kommen ja noch ein paar geile Marathons. Ja,
es geht alles los.
Jetzt am Wochenende ist Köln-Marathon. Ja, nicht so super toll besetzt, ja, aber ich glaube, Henrik Pfeiffer geht nochmal hin und läuft, glaube ich, nochmal einen Halbmarathon. Ja,
er paced seinen langjährigen Freund, ja. Tobias Blum, der sein Abschiedsrennen gibt.
Ah, siehste, da wusstest du schon mehr. Ja, mit Henrik habe ich ja nochmal kurz gesprochen, anschließend oder sogar ein bisschen länger gesprochen. Der hatte dann ein bisschen ein kleines Tränchen im Auge, weil er gesagt hat, boah, ich habe mich heute so gut gefühlt und eigentlich hätte ich durchlaufen sollen, ja. Aber er hat dann auch gesagt, ja, das wäre dann trotzdem nicht ausgegangen, weil er sich nicht entsprechend versorgt hatte unterwegs, ja. Weil
er hat nur Wasser getrunken.
Ja, er hat nur Wasser getrunken. Also du hättest dann natürlich schon, also selbst wenn du es drauf hast, ja, weil er ist ja ein bisschen weiter schon in der Marathon-Vorbereitung, du hast es ja gesagt, er will ja in New York laufen. Wenn du es drauf hast, kommst du dann nicht ans Ziel, wenn du dich nicht entsprechend verpflegt hast vorher. Das wusste er ja natürlich auch. Aber er war natürlich schon sich der Top-Bedingungen bewusst. Ja, und ihm ging es ja offensichtlich auch sehr, sehr gut, ja, die ganze Zeit. Ja. Und dann haben wir ja noch Frankfurt. Ja, also das ist für euch alle noch Optionen. Ja, es gibt noch Startplätze. Klar, so ganz lange ist nicht mehr. Heute in 4 Wochen.
Frankfurt, kurz vielleicht Insider-Nerd-Talk. Ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich mehr wissen als ich. Aber ich habe jetzt man kriegt ja da immer viel mit, man trifft sehr viele Leute. Ich habe gehört, Frankfurt hat ein bisschen Probleme im Elitefeld. Dass da wohl nicht so budgetär so viel mehr möglich ist, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und da wohl einfach nicht so die High-Roller verpflichtet werden können, vermutlich.
Also auf jeden Fall ist es ja erstmal so, dass die 2 Jahre nicht stattgefunden haben. Das ist natürlich eine Riesenhypothek, die da halt aus den letzten Jahren mitgenommen haben. Ich weiß gar nicht genau, wie die Anmeldesituation insgesamt ist.
Nicht so gut bisher,
glaube ich. Aber es bleibt natürlich halt auch immer noch die Situation, dass weniger Leute noch zur Verfügung stehen in An- und Abführung, weil eben die WM schon war, Europa schon war. Und jetzt hast du ja immer noch die Situation, dass auch London noch im Herbst ist, ja, und die Leute wegnimmt und natürlich jetzt sehr, sehr viele Leute in Berlin gelaufen sind, ja, weil wir haben zwar darüber berichtet, dass ja sehr viele Leute nicht mehr Wettkämpfe laufen und diese kleineren und mittleren Laufveranstaltungen Probleme haben. Ja, Leute, geht dahin, die leben davon. Berlin hatte das nicht, weil Berlin halt so einen großen Reiz eben auch hat. Und natürlich spielt da halt auch Eliud Kipchoge eine Rolle, ne? Weil wenn der da läuft, dann denken viele, okay, geil, da will ich dabei sein. Ne? Übrigens, klar, du kriegst das ja nicht mit im Lauf selber. relativ schnell nach Zieldurchlauf hat einer da hinten bei den Medaillen, also so 150 Meter nach dem Ziel gibt es die Medaillen umgehängt. Ja. Da hat dann einer vom OK ein Schild aufgehängt, neuer Weltrekord, 201.09. Ja. Ach, cool. Da haben sich ja natürlich alle vorfotografieren lassen, weil das ist natürlich die meistgestellte Frage, was ist Elliot gelaufen? Ja, weil die 40.000 oder 45.000 dahinter haben es ja nicht mitgekriegt. Ja,
ja, das ist cool.
Ja, und das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, das war eine sehr schöne Geste. Ich werde am Wochenende da auch noch hingehen zum Köln-Marathon, aber werde nicht in die Versuchung geraten zu laufen. Ja, jetzt kannst du noch mal kurz sagen, was du am Wochenende vorhast, und dann erzähle ich euch vom neuen Sub-2-Hour-Projekt.
Ich werde tatsächlich mal die schwäbische Heimat besuchen übers Wochenende und den Feiertag nutzen, der Montag ist, weil es war jetzt auch schon gefühlt wieder, ich weiß gar nicht, schon lange her, dass ich zu Hause war, weil ja Hausbau und weißt ja, der ganze Sommer war doch recht viel los. Deswegen freue ich mich, mal die Eltern wieder zu besuchen. Und ist auch noch ein Familiengeburtstag im erweiterten Kreise sozusagen, ein runder Geburtstag, ja, 90. Geburtstage gibt's auch nicht ganz so häufig. Deswegen da freue ich mich auf jeden Fall mal drauf. Es wird also eher, glaube ich, ein recht relaxtes Wochenende werden, was aber auch mal gut tut nach der sehr intensiven Berlin-Woche, glaube ich. Und läuferisch werde ich natürlich die Woche jetzt auch ein bisschen Piano machen. Piano einfach jetzt einfach ja, erstmal easy laufen, war ich ja gestern auch schon. Würde am Wochenende ganz gern wieder einen Longrun machen, mal wieder die schwäbischen Runden von früher nostalgiemäßig durchlaufen. Ich denke mal, ein 30er wird schon drin sein. Und dann schauen wir mal. Also eigentlich ein relativ entspanntes Wochenende. Jetzt unter der Woche. Wir haben heute Mittwoch. Bis Freitag habe ich noch ein paar Sachen zu tun. Kennst du ja, wenn man irgendwie eine Woche unterwegs ist und da sehr eingebunden ist, dann bleibt ein Haufen Zeug liegen. Also alleine gestern mal durch meinen E-Mail-Eingang durchzugehen, das war schon wieder, Aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich noch 2-3 wichtige Sachen hoffentlich morgen und am Freitag noch hinbekomme. Das Wichtigste, das haben wir natürlich jetzt hiermit dann hoffentlich auch geschafft, diese Folge aufzunehmen, die wir dann am Freitag rausbringen können. Da haben uns ja auch schon echt einige Leute geschrieben oder persönlich angesprochen, sogar auf der Aftershow-Party, dass sie schon so auf die Folge freuen am Freitag. Und insofern wird es bei mir ein bisschen entspannter. London-Marathon verfolgen im Fernsehen, muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo übertragen wird. Aber das wäre sonst für Sonntag.
Hab ich auch nicht auf dem Schirm, muss ich tatsächlich nochmal nachschauen.
Für Sonntag auch noch interessant. Da läuft ja Bekele.
Ja, das wird sicher interessant. Also da glaube ich übrigens gar nicht dran, dass Bekele da, der hatte, glaube ich, ein bisschen unruhige Vorbereitung, war auch lange versucht abzusagen. Aber bin ich trotzdem gespannt, was so ein Rennen, was Elliot jetzt hier hingelegt hat in Berlin, mit den anderen macht. Ja, das macht was mit denen, ganz sicher. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, das ist klar. Und ich habe übrigens vorgestern erstmal 11 Stunden geschlafen, das hat übrigens auch geholfen, ja, weil ich war zum ersten Mal tatsächlich bei der Afterparty. Ich weiß gar nicht, wie ist der eigentlich der Zugang? Volunteers nur oder Volunteers und Läufer? Ich weiß es nicht.
Volunteers, Läufer, so war es früher zumindest, also mit deinem Armband quasi als Teilnehmer, Teilnehmerin kommt man, glaube ich, rein. Und ich glaube, dieses Jahr war es sogar theoretisch open for everyone. Da hast du dann einfach irgendwie, weiß gar nicht, 5 Euro, 10 Euro noch bezahlt oder so. Konnte man, glaube ich, sonst auch reinkommen. War ja natürlich auch volle Hütte, ne? Siegerehrung der Gewinnerinnen und Gewinner. Und mit Eliud Kipchoge, das sah ja schon Rockstar-mäßig aus, wie er da durch die Menge, die sich geteilt hat,
also das durchgeführt wurde. Wollte ich halt sagen, es war sehr, sehr voll halt in so einer Party-Location da in Berlin. Und es war würdig. Ja, weil die Leute, die da waren, die können natürlich nochmal ganz anders beurteilen, was das heißt, was die jungen Damen und Herren da abgerockt haben. Und du hast gesagt, es war wirklich ein totaler Star-Auftritt. Ja, und ich glaube, das hat er auch genossen. Ja, also der wird ja ein bisschen rumgeschubst, so nach so einem Rennen. Ne? Hier, da, dort, da ist nichts mit dich mal eine Stunde irgendwo hinlegen oder aufs Sofa oder so, sondern das geht dann durchgängig, ja. Aber das war schon ganz geil, ja. Also da nochmal abgefeiert zu werden von den Leuten, mit denen du es durchlebt hast, und der weiß das schon auch einzuschätzen, dass dahinter Leute es auch nicht nur leicht haben. Das ist ganz klar. Ne? Absolut. So, das neue Sub-2-Hour-Project geht folgendermaßen. Anfang April soll er starten, ja. Und da hat sich hochklassige Konkurrenz angesagt für. Philipp überlegt jetzt, er hat noch nichts davon gehört. Du bist das gar nicht mehr so drin sagen, in der Szene, ne?
Ganz komisch, dass ich davon noch nichts mitbekommen habe. Okay.
Ja, das finde ich auch ganz komisch, dass du noch nichts davon mitbekommen hast, ja. Da findet nämlich der Halbmarathon in Berlin statt. Ja, und da werde ich gemeinsam mit meinem Neffen an den Start gehen und wir versuchen unter 2 Stunden zu laufen.
Yes, wie cool. Ja gut, das sind natürlich solche Insider-Informationen, dass die noch nicht bekannt sind. Die wurden jetzt hier direkt erstmals im Bestzeit-Podcast hier gedroppt. Ja, sensationell, Ralf. Dann wären wir womöglich oder sehr wahrscheinlich endlich mal in
der gleichen Startlinie stehen. Der Aufbau muss langfristig erfolgen.
Ja, ich wollte gerade sagen, bis April haben wir ja zum Glück jetzt noch ein bisschen Zeit. Und also unter 2 Stunden, da mache ich mir dir gar keine Gedanken. Das läuft ja wahrscheinlich schon fast in der Halbdistanz, oder?
Ja, da bin ich auch schon ein bisschen schneller gelaufen, da war ich aber auch ein bisschen jünger.
Okay, fair enough. Das ist mein Argument normalerweise, dass ich das immer mal hier anbrüche.
Damit kommst du mir nicht um die Ecke, das kannst du vergessen.
Das sind doch großartige Neuigkeiten. Also Leute, meldet euch für den Berliner Halbmarathon 2023 an, wenn ihr auch mit Ralf gemeinsam an einer Startlinie stehen oder vielleicht sogar gemeinsam laufen wollt.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass du da läufst, ist ja auch nicht so klein.
Ne? Richtig, das ist anzunehmen, dass auch ich da womöglich wieder rumturnen werde.
Aber du weißt ja, wie ne, meine persönliche KI in der Herangehensweise, ja, ich gehe jetzt erstmal Radfahren.
Ja, ist auch vollkommen legitim. Es gibt ja genügend Beispiele, wie wir jetzt hier auch schon häufiger belegt haben, wo das ja recht gut funktioniert.
Ja, am Montag übrigens auch. Montagnachmittag, Montag um 8 leider, fahre ich Münsterland-Giro in Münster noch. Okay. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung mit unterschiedlichen Strecken für Amateure. Also nicht nur Amateure, sondern für bloody Breitensportler wie mich. Da ist allerdings auch ein Profirennen. Das Profirennen hat auch einen besonderen Kick. Beim Radsport gibt es eine spezielle Punktewertung, die alle 3 Jahre festlegt, welche Teams in der ersten Liga praktisch der Radteams unterwegs sind, die automatisch bei der Tour de France oder bei der Vuelta fahren dürfen. Und da ist eine neue Regelung eingetreten und da sind jetzt wirklich namhafte Teams, die um jeden Punkt strugglen. Und so sind denen jetzt in Münster, ich glaube, 10 World Tour Teams zugelaufen, die da alle starten. Ja, das ist also eine perfekte Besetzung, die haben.
Stark.
Eigentlich ist die Saison ja almost over. Ja, am letzten Wochenende habt ihr ja wahrscheinlich alle verfolgt, ne, die Straßenrad-Weltmeisterschaften. Ja, die haben natürlich dafür gesorgt, dass ich besonders wenig Schlaf hatte. Ja, weil ich bin mehrfach halt zum Opfer geworden, dass ich dann da ganz früh morgens noch Straßenrad gucken musste. Waren übrigens tolle Rennen. Ja, und ich habe Anton Palzer gestern Abend noch eine Doku geguckt. Ja, da habe ich auch noch eine Idee.
Wo kommt die? Weil die wollte ich mir auch angucken. Ich habe nur den Trailer gesehen bisher.
Bei Red Bull.
Muss ich mir angucken.
Ja, eine ganz, ganz geile Geschichte.
Der Trailer war cool.
Ja, also ein früherer Mountaineering-Athlet, den Philipp ja auch persönlich gut kennt und der jetzt bei Bora Hansgrohe eingestiegen ist und der nach sehr, sehr kurzer Zeit in der Lage war, die Spanien-Rundfahrt, also die Vuelta, die unfassbare Höhenmeter hat, zu bestehen und zu Ende zu fahren und der da happy war. Also eine ganz tolle Doku.
Ja. Der war auch schon häufiger auf einer Wunschliste, die uns erreicht hat, richtig, für einen Podcast. Richtig, ja. Und den sollten wir wirklich mal ansprechen, glaube ich, jetzt dann irgendwann.
Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Er hat jetzt bald Urlaub.
Dann hat er vielleicht auch mal Zeit für uns. Weil,
Der geht in die Berge, kann auch sein. Oder beides.
Gut denkbar. Ich hoffe, dass er sich für uns mal 2 Stunden rausschnitzt oder so, weil Toni ist schon super, einfach auch so in der Art und Weise, wie er das Ganze immer erzählt und auch vermitteln kann. Das macht immer Bock auf seine Unterfangen. Kurze Werbung noch in eigener Sache. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, Leute, ich weiß, das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht, aber wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns gerne mal wieder eine Bewertung da auf Apple und auf Spotify, je nachdem, wie ihr den Podcast hier konsumiert. Würde uns freuen, wenn ihr uns da eine gute Bewertung gebt, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir mehr gesehen werden, ne? Auch vielleicht anderen Läuferinnen und Läufern vorgeschlagen werden in dieser, wie auch immer diese Algorithmen da funktionieren, Podcast-Bubble. Bei Apple könnt ihr auch ein schriftliches Statement gerne hinterlassen. Wir freuen uns da natürlich über alles. Und ansonsten, genau, war es das zumindest, was ich hier auf meinen Zetteln stehen habe.
Ja, ihr habt ja vielleicht schon gesehen, es ist zwar nicht unsere eigene Tour, sondern ein Auftritt bei Niklas Bock, aber die Menschen im Münchner Umfeld, Umland, Bayern, wie auch immer, ja, gerne auch Österreich und Schweiz, 10. November, ja, also kurz vor Karnevalsbeginn in München gibt es sowohl bei mir, bei Philipp, aber auch bei Niklas Bock auf der Insta-Seite bei den Stories könnt ihr das die Modalitäten anschauen. Da könnt ihr
ich
uns guck auch
mal, ob ich den Event-Link oder den Ticket-Link finde. Dann kann ich den vielleicht auch in die Shownotes noch mit reinpacken, falls da jemand vorbeikommen möchte. Allerdings ist das, glaube ich, räumlich sehr begrenzt. Ich glaube, wir haben nur so um die 100 Plätze.
Tickets are running fast.
Out of. Ja, gestern haben schon die ersten Leute mir Screenshots geschickt, dass sie sich schon Tickets gesichert haben. Also, was wir da genau machen, wissen wir, glaube ich, auch noch nicht so genau. Das wird der Niklas noch ein bisschen besser wissen. Aber wir sind natürlich sehr gerne damit dabei, weil uns dieses Live-Thema auch Spaß macht. Wir hatten jetzt einmal das große Vergnügen, dieses Event im Frankfurter Laufshop zusammen mit Adidas zu machen. Das hat uns schon großen Spaß gemacht. Und da wollten wir so eine Einladung jetzt nicht verstreichen lassen, sondern haben gesagt, da sind wir doch gerne mit dabei und haben da hoffentlich einen sehr schönen und
unterhaltsamen Abend. Trigger Warning. Es geht um Triathlon. Achtung, Achtung.
Vielleicht, genau, vielleicht gibt es da auch überraschende Neuigkeiten. Cliffhanger. Und die Tickets sind morgen weg.
I love it. Gut, ihr Lieben, dann sagen wir herzlichen Dank und bis nächste Woche. Ja, wir freuen uns auf euch.
Macht's gut. Bis nächste Woche. We'll be right back.